Da sind wir wieder zu einer Männerrunde des Airway Gamescast heute am Freitag, im 10. Oktober 2014. Und es ist die 252. Ausgabe des Airway Gamescast, das weiß ich genau. Ich habe nämlich gerade nachgezählt, alle 252 Ausgaben. Mit mir diesmal nur, in Anführungsstrichen, der geschätzte Johannes Krohn.
Arr. Weil du auch so männlich angefangen hast, dass es so eine Männerrunde ist, dachte ich.
Manchmal hier so ein. Für dich ist männlich gleich Pirat, wa?
Auf jeden Fall. Ja, hallo?
Gibt es etwas Männlicheres als Piraten?
Nein. Und gibt es etwas Flauschigeres als eine Wolke? Wenn ja, dann möchte ich es gar nicht wissen. Immer Zeit für ein Simpsons-Zitat. Killed with fire.
Ja, heute gibt's die pure Ladung Testosteron von uns für euch.
Saskia. Woanders?
Woanders und zu beschäftigt, um sich.
Ich meinte eigentlich, woanders gibt es das Testosteron. Naja, ist egal.
Achso.
Schlechtes Timing.
In der Tat. Saskia ist nämlich unterwegs.
Deswegen gibt es kein Testosteron.
Deswegen gibt es kein Testosteron und deswegen gibt es auch keine Katzenlaute und deswegen gibt es auch diese Woche noch gar nichts richtig Neues über Alien Isolation. Aber das müssen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr unbedingt so nachreichen, weil Saskia hat dazu ja 6 Vorspielvideos gemacht und ich glaube, da bekommt man schon einen sehr guten Eindruck von Frau Tudiums Beziehung zu diesem Spiel.
Und
die wohl eine gute ist, sie findet es wohl klasse.
Und, also. Und andere Magazine haben ja uns auch die Arbeit abgenommen, da wirklich Tests zuzuschreiben.
Ja, genau, wobei auch das Alien Isolation meiner Meinung nach, weil es so schon gezeigt hat, ein irres Spektrum an Wertung. Ja. Genauso wie das kurz darauf folgende Drive Club, zu dem wir auch noch kommen werden.
Wie eigentlich vieles inzwischen. So.
Ja, ich habe
das ja auch schon mal gesagt, so in den letzten Jahren geht es halt voll ab irgendwie. Also vielleicht hat das auch ein bisschen was mit der Wahrnehmung zu tun. Ich erwische mich auch immer wieder, wie ich bei Spielen merke, so ich könnte der einen und der anderen Seite zustimmen.
Ja.
So, und meistens bin ich dann irgendwo dazwischen. Aber vielleicht hat das auch ein bisschen was, das wäre jetzt ein bisschen böse gesagt, so, aber auch mit der Existenzangst mancher Seiten zu tun, dass sie halt auch extreme Wertungen vergeben müssen, damit das gelesen wird. GameSpot. Aber das ist, glaube ich, das ist eher vielleicht eine Randerscheinung, also oder sagen wir mal ein Ausnahmefall. Aber ich finde das auch krass, wie das. Vielleicht ist es auch ein Effekt des oder eine Folge des Hypes, weil einfach extrem viele Spiele nur inzwischen gehypt werden, wie blöde, von den Publishern und dann auch natürlich von den Medien, weil was sollen die anderes machen? Und die Enttäuschung dann bei vielen umso größer ist und denken so, nee. Und andere dann, naja gut, nehme ich so hin, ist halt nicht so gut geworden. So, aber ist vielleicht irgendwie trotzdem cool.
Aber ich finde das ein bisschen bedenklich und ich sag dir auch warum. Wenn wir so sehen, dass ein Spiel wie das Herr der Ringe da mit Mordor quasi ja auch so ein Produkt ist, was so richtig schön anhand von Fokusgruppen und so, was wirklich versucht hat, so möglichst viel gut etablierte Spielelemente zu benutzen, so ein bisschen Assassin's Creed, so ein bisschen Splinter Cell, so ein bisschen Batman, das alles zusammen zu mixen in so einen ganz schmackhaften Cocktail mit dem Herr-der-Ringe-Universum, was wirklich so aussieht, als hätte man so eine Checkliste abgearbeitet mit, was Leuten so gefällt, und dann bringst du dann das Ding auf den Markt und bekommst dann tatsächlich auch von den ganzen professionellen Fachmagazinen durchaus gängige, gute Wertung. Also es gibt zum Beispiel bei Mordor fast kein großes Gefälle. Das spielt sich alles so irgendwo im Bereich 8 und 9er Wertung ab. Während die Spiele, die versuchen halbwegs was Neues zu machen, und damit meine ich jetzt vor allem halt Alien Isolation so als Beispiel, die eben wirklich diesen radikalen Ansatz fahren mit, es gibt hier nur einen Gegner, zumindest in der ersten Hälfte, und es gibt hier, also wie gesagt, dieses klassische Gameplay auf den Kopf stellen, dann findest du plötzlich so ein Spektrum von langweilig scheiße bis geil. Das heißt also, die Wertung und die Fachpresse gibt ja quasi Firmen wie Warner recht, indem man so möglichst massenkompatible Zäpfchenspiele macht, weißt du, die jeder sich in den Arsch schieben kann, ohne dass es wehtut. So, Herr Krohn, ja? So, mein Plädoyer ist beendet. Ich verabschiede mich.
Die Jury setzt sich jetzt zusammen,
um über dein noch einen schönen Tag.
Ja? Todesurteil abzustimmen. Nee, ist natürlich grundsätzlich erstmal richtig. Ne? Also Das Problem ist bloß, was ja wahrscheinlich dann auch viele Publisher wieder nicht einsehen, halt, wenn du kein Risiko eingehst, kannst du halt auch nicht irgendwie überwältigen, ne? So, das ist halt, also ich verstehe nicht, dass das den Leuten dann auf Dauer auch zu langweilig wird. Also ist vielleicht momentan noch nicht so, weil das merken wir an Assassin's Creed und irgendwie Watch Dogs wurde ja auch gekauft wie blöde. Ich glaube, da war das Gefälle aber auch relativ groß, oder?
Ja, meine Frage wäre jetzt auch, ob dir noch jetzt ein Beispiel einfällt für wann noch mal sozusagen ein Risiko jetzt wirklich mal auch wirklich aufgegangen ist in dem Sinne von, dass es dann wirklich ein kommerzieller großer Erfolg wurde.
Naja, gut, nehmen wir jetzt mal The Last of Us, das jetzt natürlich nicht unbedingt so ein super riskantes Spiel ist, weil es ja jetzt nicht, also es nimmt ja schon Spielelemente so, hat vor allem Gewalt und Zombie-Apokalypse, was sowieso gerade läuft.
Ja, The Last of
Us. Ja, so versucht es natürlich möglichst gut umzusetzen, versucht spielerisch aber auch ein paar Sachen eigenständig zu machen. Ist jetzt auf jeden Fall nicht so dieses, also diese typische Formel, die gerade funktioniert, wir machen es entweder wie Call of Duty, so der Mega-Schlauch-Shooter, der einfach so überkrass inszeniert ist, dass es halt aussieht wie ein Film, oder obwohl es ja schon teilweise aussieht wie ein Film, oder wir machen eben diese Open-World-Spiel wie so, oder diese Open-World-Beschäftigungstherapie, so, wo wir den Leuten irgendwie ständig Sachen vorsetzen, ja.
Und man muss, ich würde sagen, dass The Last of Us jetzt auch kein richtig großes Risiko war. Jetzt vom.
Nö, aber war schon ein neues Franchise und sie haben sich halt jetzt auch nicht so extrem. Also sie haben ja keine Uncharted in eine Zombie-Apokalypse gemacht. So, es hat ja schon seine eigenen Elemente. Viel mehr Schleichen, mehr Survival-Horror, überhaupt mehr Ressourcenmanagement und so. Die Kämpfe halt deutlich langsamer auch einfach und weniger ballerlastig. Wenn man es denn nicht auf leicht spielt, bevor jetzt wieder irgendwie irgendwelche krassen Unkenrufe kommen. Aber ansonsten hast du natürlich recht, ne? Also
fällt einem so ein bisschen schwer, wenn ich zum Beispiel an so ein herausragendes Spiel denke, halt wie Portal oder vor allem Portal 2, dann ist Portal 2 eben die Big-Budget-Version nur möglich gewesen, weil die Billig-Version Portal damals halt auch wieder ohne großes Risiko so als Nebenprodukt dieser ganzen Orange-Box-Geschichte da erscheinen konnte und auf dem Mod basierte. Aber auch da ist das so eine Geschichte, so der erste Teil war halt ohne großes Risiko, ein relativ kleines Spiel, zweieinhalb Stunden lang. Und
fünf Stunden?
War dann aber ein Riesenerfolg und die Fortsetzung dann natürlich war dann sozusagen in dem Sinne nicht mehr das Risiko, war halt auch ein brillantes Produkt, aber das meine ich halt nur, dass sozusagen die Lust der Publisher, so Risiken einzugehen, verständlicherweise gering ist, wenn man halt sieht, dass so dieses klassische Modell der Marktforschung und der Benutzung von bewährten Spielethemen und so. Und wenn das einfach so klasse funktioniert, wobei ich jetzt noch nicht gesehen habe, wie sich Mordor verkauft, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Spiel in den Medien und so vielleicht ein bisschen präsenter ist, als dass die Verkaufszahlen es eigentlich hergeben. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das jetzt hier so ein Mega-Burner ist, der sich jetzt wie bekloppt verkauft.
Nee, ich glaube, das hatte auch vorher keiner so richtig auf dem Schirm. Und dann ist es ja auch noch so, dass es halt wirklich, selbst für so ein Spiel, das jetzt auf allen Systemen erscheint, grafisch jetzt auch nicht umwerfend ist, ne?
Irgendwie schon, ne?
Ja. So, also da hast du ja, wenn du jetzt so, sagen wir so, Assassin's Creed 4 Black Flag hast, dass er wirklich auch auf der PS4 echt ganz schnieker aussieht. So,
ich freue mich schon auf S5555,
ja? So, es wirkt halt auch kaum wie ein Herr der Ringe-Spiel, ne? Also da kriegt es gerade so noch ein bisschen diese Identität rum, auch wenn du dann so Gollum hast irgendwie oder ein bisschen von dem. Ja, die Orks natürlich und ein bisschen von den ganzen Klamottendesign und so. Aber dem fehlt ja so völlig die Identität eigentlich.
Ja, hast du denn das auch mitbekommen mit diesem ganzen Skandal um die YouTube-Videos zu Herr der Ringe Mordor?
Nee,
und zwar hat ja Warner so eine Social-Media-Agentur beauftragt damit, gute YouTube-Coverage zu bekommen. Und die hat dann mit bekannten amerikanischen YouTubern und Let's Playern quasi immer Verträge abgeschlossen, dass sie da eben gegen eine Bezahlung das Mordor featuren. Und dazu gab es dann halt immer Verträge, ja klar, dass sie das Spiel vorab auch bekommen haben. Aber in den Verträgen stand dann sowas drin wie, ihr müsst halt vor allem das Nemesis-System zeigen. Ihr dürft keine Glitches oder Fehler zeigen. Ihr dürft keine Bugs zeigen. Ihr dürft keine negativen Sachen darüber sagen. Das Spiel muss irgendwie positiv benannt werden. Ihr müsst dazu ein normales Video machen. Ihr müsst dazu aber auch ein Streaming machen. In dem Streaming.
Klingt ein bisschen wie den Vertrag, den IGN wahrscheinlich unterschrieben hat, um das Spiel zu testen.
In dem Stream müsste es mindestens fünfmal so ein Call to Action geben. Heißt fünfmal so halbwegs verklausuliert die Aufforderung, Herausforderung, sich auch die Internetseite von dem Spiel anzugucken. Und, also wie gesagt, neben diesem ganzen riesen Vertragswerk, die interessanteste Sache war, dass man, wenn es geht, weder die Herr der Ringe Bücher noch Filme erwähnen sollte.
Hä?
Ja,
hä? Ja, so, und also auch keine Szenen mit Gollum zeigen oder so, ne?
Ja, genau. Also das durfte man, glaube ich, vielleicht, das war dann noch ausgenommen, aber grundsätzlich sollte man wohl das Quell... Die wollten vermutlich wieder vermeiden, dass immer so eine Sätze kommen wie irgendwie, das kenne ich aus den Büchern gar nicht oder so. Jedenfalls ein irres Vertragswerk und erstaunlich viele... Also es gab ja einen großen und also einen der bekanntesten englischen YouTuber, der Total Biscuit, der sich dagegen gewehrt hat und das dann eben auch veröffentlicht hat, diese Vertragsangebote, die er da bekommen hat. Aber halt andere, halt eben auch so unser Angry Joe oder der Boogie2988 und noch viele andere Let's Player haben dann eben diesen Vertrag angenommen und bei denen siehst du in den Kanälen dann überall diese Mordor-Videos. Und dann gibt's natürlich so diese typische Verteidigungshaltung der Let's Player, indem sie sagen, und da ist ja auch viel Wahres dran, sie finden das Spiel ja eh auch geil. Also sie hätten es ja eh gemacht. Warum nicht dann noch ein bisschen mit was verdienen? Wo doch jetzt auch bei YouTube langsam die Werbepreise immer weiter runtergehen und man ein bisschen gucken muss, wo man bleibt. Es ist ja nicht so, dass sie ein Spiel, was so irgendwie schlecht ist, jetzt plötzlich gut reden, sondern sie hätten es vielleicht sowieso in der Art positiv so vorgespielt.
Nein, zumal ich eigentlich jetzt immer gar nicht das so wahrgenommen habe, dass Let's Player auch als Tester fungieren. So, also letztendlich hatte ich immer gedacht, das ist einfach, sie spielen es halt durch und sie gehen halt teilweise sehr tief in die ganze Mechanik. Und erklären dann auch viel dazu. So habe ich das bislang angenommen. Ich gucke ja nun mal keine Let's Plays, weil ich irgendwie die Zeit dann lieber benutze, um selber zu zocken.
Deswegen meine ich auch YouTuber. Also das sind jetzt nicht Leute wie Angry Joe oder Boogie, das sind jetzt keine reinen Let's Player, sondern die machen halt so ihre eigenen Sendungen und sonst was. Und die spielen halt auch mal ein Spiel. Bloß, dass sie eben, deswegen macht das sozusagen noch fast viel mehr Sinn als ein Test eben. Sie haben halt irre Reichweiten, sie haben halt locker ihre paar Millionen Abonnenten in ihren Kanälen. Und wenn die halt so ein Spiel vielleicht dann eben vorher schon zocken und dabei recht begeistert klingen, dann ist das, glaube ich, eindrucksvoller, als wenn GameSpot eine 7.5 verteilt oder so.
Ja, aber das spricht natürlich trotzdem auch oder unterstützt das, was ich vorhin gesagt habe, ne, dass ja auch die Fachpresse teilweise da so ein bisschen verzweifelt ist und gucken muss, wo sie bleibt und sich da sicherlich auch einige kaufen lassen. Vielleicht so für ihre Artikel oder ihre Artikel bezahlen lassen.
Und ja, also aus dem Bereich, den ich halt, wie gesagt, ich bin ja nun eine Weile in der Branche in Deutschland oder so, zumindest was den Printbereich und die, also fast alle Online-Magazine, die ich kenne, da ist das einfach ein Gerücht. Also es gibt da immer wieder der Versuch vielleicht irgendwie gnädig zu stimmen oder es gibt Firmen wie Rockstar oder so, die, obwohl es ihre Produkte ja nur am wenigsten brauchen meistens, wo dann die PR-Leute immer wieder dich anrufen und fragen, und wie läuft's bisher und wie ist so ungefähr dein, wo soll der Test hingehen, so. Das kannst du aber auch einfach ablocken und dann passiert dann auch nichts. Also diesen ominösen Druck gibt's nicht in Deutschland und es gibt, braucht auch keine Angst haben, dass da was passiert. Das, wie gesagt, klar, dass da mal es immer ein paar Reibereien gibt, wie eben bei 4Players, aber man merkt ja auch, dass diese super kritische Einstellung, die seit Jahren fahren, ihnen ja da auch nicht groß geschadet haben. Die werden immer noch von fast allen Publishern bemustert, das klappt also. Und es gibt in Deutschland vielleicht ab und zu mal Cover-Deals, das heißt, dass eben Spiele, die auf dem Cover der Zeitung sind, dass die dann auch meistens Titel sind, die groß beworben werden in der Zeitung. Das mag sein. Aber also diese Panik vor gekauften Wertungen oder so, gerade je größer die Magazine sind, halte ich echt für unbegründet, weil da wirklich auch die Redakteure dann ihren eigenen Saft kochen. Und ich glaube, was zu dieser Wertungsinflation führt, dass die meisten Leute jetzt immer eher lieber eine bessere Wertung oder so geben, hat in Deutschland so vielleicht auch eher damit zu tun, dass man das Gefühl hat, man macht so den Lesern auch eher recht. Weißt du, keiner hat
Bock, das kann sein, ja, nee, und das ist ja noch die zweite Seite, ne, dass man halt auch irgendwie eine Wertung auch, wir sind ja auch Menschen so, also da ach so, ja. Du, ja, ja, doch, bei du eher nicht so, auch wenn du nicht so aussiehst, aber bei dir, deine Mutter, ich bin ja Org. Nein, aber dass man ja wirklich auch als Tester, man kennt das ja selber, da unter einem gewissen Druck steht, so, man möchte sich halt am Ende irgendwie nicht die Schnauze einschlagen lassen, gleichzeitig möchte man irgendwie auch einen kompetenten und sachlichen Test irgendwie abgeben, also halbwegs sachlich, soweit es eben geht. Aber dass man dann auch, selbst wenn es nicht gekauft ist, also wie bei mir jetzt zum Beispiel der Verdacht bei GameSpot ist, weil die halt ja grundsätzlich irgendwie im krassesten unteren Ende sind, irgendwie, es sei denn, es ist mal ein Shooter, halt das auch machen, weil die genau wissen, dann kommen eben die Leser und zerreißen sich das Maul über die, irgendwie, aber sie klicken wenigstens drauf. Das ist halt einfach so wie so eine typische Skandal-News irgendwie oder diese Auflösungsgeschichten. Das funktioniert halt und ich habe das Gefühl, da ist inzwischen Methode hinter. Und mit gekauften Artikeln habe ich eher das Gefühl, auch im Printbereich, muss ich zugeben. So, dass du da ein Heft hast, also ich sage es jetzt aber frei heraus, dass ich glaube, dass die Animania halt fast alle ihre Artikel kauft. Das ist auch eigentlich ein ganz, ganz fürchterlich geschriebenes Blatt. So, wo, naja, weil das halt alles, das sind ganz generische Berichte, so, die immer irgendwie so eine Checkliste abhaken und wo kein Film oder sowas irgendwie so richtig schlecht mal ist.
Ja gut, also da haben wir ja einige, ich meine, das ist ja in dem, also das sind ja dann nicht diese Fachmagazine, also ich glaube zum Beispiel einen TV-Spielfilm oder mit gewisser Weise auch die Cinema oder so, finde ich mittlerweile,
genau,
die haben auch keinen Bock mehr auf kritische Rezensionen. Die finden irgendwie auch immer alles geil.
Weißt? Genau. Und deswegen, das ist ja das, was ich, weiß nicht, ob das im letzten Podcast gesagt habe oder so, deswegen kann ich diesen deutschen Popkulturjournalismus eigentlich auch nicht mehr so richtig was abgewinnen. Man hat das Gefühl, entweder ist es irgendwie... ja, es liest sich halt oft irgendwie gekauft, so, du hast das Gefühl, da steckt irgendwie mehr hinter und es wird jetzt aber irgendwie nicht genannt. Oder es ist halt wirklich einfach mal schlecht geschrieben, weil du einfach nur die billigsten Freelancer dann nimmst, so, weil Hauptsache die schreiben Artikel und da kommen irgendwie Buchstaben aufs Blatt oder auf die Seite und dann wird's ja sowieso angeklickt, weil die Überschrift muss stimmen und dann ist gut, so, und das finde ich halt so furchtbar.
Ja, vor allem jeder von den Zuhörern und so wird das ja kennen, entweder von McDonald's oder von Burger King, die haben ja beide so ihre Magazine in ihren Geschäften ausliegen und das ist einfach mal ein guter Beispiel für, so sind übrigens Texte, die komplett vom Hersteller gekauft sind, also die
beim Sinister ist es ja auch so, die haben ja auch ihr hauseigenes Heft da. Ja, da, genau. da ist ja dem kannst du ja gar nichts abgewinnen. So, das ist ja auch einfach nur so ein Werbeblatt. So, also wer da wirklich reinguckt und denkt so, ach, der Film soll ganz gut sein, das ist ja nett. So, dann gucke ich den mal. So, dann nee. Aber da ist
Roboter kämpfen gegen Menschen. Das klingt interessant. Mark Wahlberg ist dabei.
Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie auch langsam so ein bisschen zusammenbricht. Ich weiß nicht, wie das später sein wird. Entweder sind es wirklich nur so Blogs, die dann noch irgendwie überleben, wo du genau weißt, naja, du musst jetzt vielleicht auf den Test warten oder sonst irgendwas, aber die machen es halt wirklich aus freien Stücken. Irgendwie oder so Amazon-Rezensionen, aber dazu müsste man halt warten. Aber wir haben ja auch bei Destiny schon wieder gemerkt, dass so ein Day-One-Test, auch wenn der Hype groß genug ist, egal ist. Ja. Und bei Mordor Schatten war der Hype eben nicht so groß, trotzdem waren die Wertungen im Schnitt viel höher als bei Destiny. Ja.
Das Interessante ist doch, dass das hatten wir, da warst du ja nicht dabei, das hatten wir bei diesem Bonusteil des 250. Area Gamescasts ja in extremer Länge durchgekaut über was macht den Area Gamescast aus, halt diese gewisse Authentizität, die man uns abnimmt, plus halt eben, wo wir festgestellt haben, das ist ja so ähnlich auch dieses Erfolgsrezept von den meisten, die in YouTube groß geworden sind, dass das eben nicht so eine steifen Tester waren, sondern so die Kumpel von nebenan, weißt du, so die Zocker, die sind so wie du. Und interessant ist halt jetzt, wo die so eine teilweise extrem große Meinungsmacht haben, einige von denen, vor allem halt in den USA, aber halt eben bei uns auch Gronkh und Co., dass die natürlich jetzt plötzlich für die Wirtschaft und Industrie super heiß und sexy und interessant geworden sind. Was bedeutet, dass die Industrie auf alle Wege versucht, den Geld in den Arsch zu blasen, um die halbwegs unter Kontrolle zu bekommen. Und jetzt wird es halt eben interessant zu sehen, inwiefern es diese großen Stars aus der Szene schaffen, sich diesen ganzen Sirenenrufen dazu widersetzen. Weil wenn, die verdienen jetzt schon gut, aber wie gesagt, die Kassen von manchen Publishern oder so, die sind durchaus gut gefüllt. Und wenn dann einer kommt und sagt so, na, hast du nicht Bock, mir mal so ein Video zu machen? Hier, wie wär's, 100.000, so, einfach so. Dann ist es wirklich ein Test des Charakters. Was uns auch dazu führt, dass wir jetzt einen Werbeblock bei einem Podcast einführen. Und zwar Transformers 4, bald auf Blu-ray, liebe Freunde. guter Film, habe ich gesehen. Klasse. Könnt ihr, also ist meine ehrliche Meinung, ja, kaufen bitte. mit dem Bestellcode Area Games, ja, auf irgendeiner Seite. Nee, Spaß beiseite.
Ring!
ja.
Kaching.
Wie gesagt, das ist halt, vielleicht verlieren da einige dieser Leute auch vielleicht ihre Unschuld oder so, aber man muss es sehen. Noch ist.
Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass gerade dieses Wertungsgefälle, was wir am Anfang haben, ja auch irgendwie dafür spricht, dass das alles nicht so ist. So, ja, dass irgendwie jeder noch seine persönliche Meinung so ein bisschen reinbringt. Das widerspricht sich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, aber im Großen und Ganzen findet man das ja dann vielleicht doch noch, ne? Aber da muss man auch sagen, das sind halt alles Menschen, manchmal ist man einfach nicht in der Stimmung, das habe ich schon immer wieder mal gesagt, und dann findet man halt bestimmte Sachen schlimmer, als man sie vielleicht sonst finden würde. Und dann muss man halt einen Test machen und so weiter. Und meine Empfehlung ist dann immer noch, wenn man sich nicht sicher ist, anspielen. Ne?
Ja, vor allem, wie gesagt, der Test ist halt immer zwar schon eine Note und eine Meinung und so, aber im Grunde spiegelt er die Meinung eines Spielers wieder. Und das, ob das jetzt ein professioneller Spieler ist im Magazin oder oder ein Kumpel von dir, wichtig ist ja nur, dass er dir irgendwie klar macht, was er für ein Typ ist, was er sonst für Spiele mag. Und je mehr Vergleichbarkeiten ihr herstellt, finde ich, desto sinnvoller ist so ein Test für dich. So nach dem Motto, wenn dir das und das gefallen hat und so, dann wird dir das auch gefallen. Also das finde ich, ist immer als Kaufberatung sinnvoller, als wenn einer sagt, das Spiel ist scheiße.
Okay. Ey, das ist richtig, auf jeden Fall. Naja, so, oder was halt nicht funktioniert so, oder warum genau. Das Konzept, was sie geprüft haben, so wie bei Alien halt, dass das ja scheinbar ab der zweiten Hälfte irgendwie nicht mehr ganz so geil ist wie irgendwie in der ersten.
Du kannst mir stundenlang von deinem Donkey Kong vorschwärmen und so, und das funktioniert halt für mich gar nicht. Ja? Also deswegen, also wenn du jetzt irgendwann mir wieder sagst, da kommt ein neuer geiler Hüpfer von Nintendo und übrigens der ist genauso geil wie Donkey Kong, dann geht bei mir sofort die Alarmglocken los, ja.
Der musste laden gehen und alle verbrennen.
Ja.
Die Menschheit davor zu bewahren.
Ich gehe lieber ins Kino.
Ja. Nee. Aber ich finde diese Risiko, also diese Frage nach riskanten Spieleprojekten und so, nach dieser Marktforschung, das ist eigentlich schon interessant, weil man, also bei Mordor Schatten ist es ja noch ein bisschen anders, weil ich bin mittlerweile auch halbwegs überzeugt, wie du das schon gesagt hast, dass das halt so ein Batman-Spiel war vorher. Mhm. Ist ja auch von Warner und so, und das mit dem Nemesis-System passt ja auch einfach so gut da rein. Mhm. Ja, oder allein wie sich die Orks in der Welt benehmen irgendwie, und dass die halt auch wiederkommen, wenn die sterben, so, weil Batman die halt nicht töten würde, wie du schon mal ganz richtig gesagt hast. So. Aber da würde das dann eigentlich eher so bedeuten, dass das vielleicht mal eine Fortsetzung sein sollte. Und dann ist das schon klar, dass das irgendwie ähnlich ist. Beziehungsweise manchmal hast du ja auch einfach so Sachen, vielleicht finden Entwickler auch manchmal ein gewisses Spielprinzip einfach geil. Und kombinieren das deswegen, ja? Oder gewisse Elemente. So, anfangs war Uncharted galt auch irgendwie als Gears of War-Klon irgendwie im Abenteuerszenario. Aber die Serie ist ja schon doch noch eigenständig. Irgendwie, oder vor allen Dingen auch eigenständiger geworden noch im Nachhinein. Eigentlich schon vorher war ja viel mehr Gekletter und so. Aber das würde ich, also, das würde mir so ein bisschen Sorgen machen, wenn das alles nur noch so dann auf Marktforschung so ein bisschen basiert.
Ja, klar. Also die Frage ist, haben wir noch in der Spielebranche genug Steven Spielbergs, Christopher Nolans und ähnliche, die halt erfolgreiche, geile Produkte machen, aber die auch keine Angst haben, sich dann irgendwie immer wieder neu zu erfinden. Oder aber die auch vielleicht diesen inneren Anspruch haben, den unbequemen Weg zu gehen, halt nicht Inception 2 zu drehen, sondern Interstellar. Ja.
Andererseits muss ich sagen, dass ich da auch immer relativ hoffnungsvoll bin. Also dass ich da überhaupt nicht denke, dass das nicht sein wird, sondern wie ich ja schon öfter mal erwähnt habe, dass ich glaube, dass sich die Spieleindustrie der Filmindustrie jetzt viel mehr angeglichen hat. Du hast halt so diese ganz großen, teuren Spieleprojekte. Im Guten wie im Schlechten, ja. Du hast diese großen, teuren Spieleprojekte, die natürlich irgendwie dann halt zu Franchises werden und dann halt gucken, was den Leuten gefallen hat, irgendwie anhand von Umfragen, was weiß ich und so. Und dann halt auch so ein bisschen Wassenware rauspumpen, so die Leute irgendwie unterhält. Also so ein Blockbuster-Film, Popcorn-Film, der so ein bisschen hohl ist, wo du immer schön dein Popcorn frisst, damit du wieder Beschäftigung hast und nicht einschläfst, ist ja ein ganz gutes Äquivalent zu, jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, zu diesen ganzen modernen Assassin's Creed Ubisoft-artigen Open-World-Spielen, wo du halt immer so, geh mal dahin, mach mal das, so töte mal die Spiele, so, oder sammel mal das ein, so, das ist ja auch so, okay, nur, dann habe ich jetzt was zu tun, so, da vergeht jetzt wieder Zeit, das ist wie bei so einem Film eigentlich. Das
ist besser als schlafen.
Und gleichzeitig musst du ja inzwischen sagen, so, die Indie-Spiele sind ja so ein bisschen wie die Arthouse-Filme. Da denkt man auch immer, okay, das ist alles mitunter so ein bisschen hässlich irgendwie oder so ein bisschen sehr, sehr künstlich.
Und ich verstehe es nicht.
Oder ich verstehe es nicht so, oder der Spaßfaktor ist jetzt irgendwie vielleicht mal geringer, aber manchmal ist da halt auch irgendwie völlig geiler Scheiß bei. So, man sollte ja auch nicht nur Actionfilme gucken, ich tendiere ja auch immer dahin. So, aber dann guckst du halt mal irgendwie einen coolen, intelligenten Film irgendwie, der ein bisschen ungewöhnlich aussieht und so und denkst, boah, krass. Und so kann es bei einem Indie-Spiel auch sein. Deswegen, naja, diese Indie-Diskussion, dass das der totale Scheiß wäre oder dass das der heilige Gral ist, ist so oder so hinfällig. Es ist halt einfach, es erweitert das Spektrum und das ist halt geil. so wie wir das bei Filmen haben. Und dann haben wir eben diese Sachen, wo halt Leute wirklich sich noch hinsetzen und sagen, wir wollen hier ein großes, aber auch innovatives und geiles Spiel machen. Und das ist dann eben, wenn man mal, wirst du jetzt vielleicht nicht so sehen, aber so ein Inception mit so einem The Last of Us vergleicht oder so. Ja, dann hast du halt irgendwie Entwickler, die stecken da Liebe rein irgendwie und haben eine Vision. Und dann kommt da dieses Spiel bei raus und bei den Filmen ist das genauso, aber da muss man dann halt leider drauf warten. Und dazwischen beschäftigt man sich mit anderen Sachen, also anderen Spielen auch. Ja, so du guckst halt Transformers, na gut, spielst dir eben auch Call of Duty. So. Ja. Irgendwie, um dich da zu beschäftigen und dann hast du nachher irgendwie dein Deus Ex und guckst im Kino Interstellar, so als Vergleich der Wertigkeit irgendwie, so die Spiele, die immer wieder umhauen. Ja, Mass Effect wäre vielleicht ein besseres Beispiel gewesen. Ja, es dauert halt immer, weil du kriegst ja auch diese Filme, die wirklich reinschlagen und so ewig im Gedächtnis bleiben, kommen ja ganz selten. Ja, dass man so wirklich was einhaut. Also deswegen erwähnen wir ja Inception noch, aber der ist von 2010. Was ist denn da in der Zwischenzeit so Gleichwertiges gekommen?
Nichts.
Vielleicht so, sagen wir mal, ach, keine Ahnung. So. Es gibt natürlich dann immer noch viele coole Filme, die dann so zu Klassikern oder Kultfilmen werden, wie Drive oder so, der jetzt natürlich viel kleiner ist und weniger vergleichbar, den du ja auch nicht so cool fandest, aber es kommt immer irgendwie noch was raus, aber so dieser völlige Einschlag irgendwie, so sagen wir mal von Batman, Inception oder Star Wars damals oder Matrix oder so.
Weißt du, auf meiner persönlichen Film-Hitliste ist Inception auf Platz 1 gelandet. Ich erwarte nicht, dass alle zwei Jahre ein Film kommt, der den da verdrängt oder so.
Ist richtig, aber auch so, wo man sagt, so, das ist jetzt ein neuer Film für meine Top 30 oder so.
Ja.
Das ist selten so. Und so ist das bei Spielen halt auch, ne? Wir haben vieles so, wo du sagst, okay, das macht jetzt Spaß, so, ich nehme das jetzt so als Videospielbeschäftigung. Und dann gibt's eben wieder die Videospiele, die so das Medium noch ein bisschen erweitern, wo du sagst, das ist nicht nur irgendwie ein unterhaltsames Spiel, sondern irgendwie auch ein Erlebnis.
Ja, meine Sorge ist bloß, dass sozusagen so ein bisschen der Zauber und wenn die Wunder weg ist, den man vielleicht früher so mit Spielen hatte, wo so fast jedes Spiel, was man gespielt hat, war so ein bisschen was Neues entdecken oder so. Und das ist natürlich auch klar, wenn man jung ist und wenn man so zum ersten Mal in dieses Medium rankommt, dann
ist ganz klar, wie anders, als Kind in die Natur zu gehen und irgendwie eine Weinbergschnecke zu sehen. Oh, boah, krass! Ja, noch nie entdeckt, ey, Wahnsinn so. Und jetzt bist du irgendwie über 30 so, ja, Mensch, du, die tausendste Weinbergschnecke, die ich jetzt gesehen habe, sieht irgendwie aus wie die erste.
Knoblauchbutter schmeckt die lecker.
Ja. Ist jetzt nicht mehr ganz so spannend. Wobei man jetzt aber auch sagen muss, dass wir ja nur so langsam, was ich auch schon mal gesagt habe, aus dieser Videospielsteinzeit verschwinden. So, wo ich irgendwie das Gefühl habe, wenn du so mal, also du hast jetzt diese ganze ziemlich kurze Videospielgeschichte dann miterlebt, also du wahrscheinlich sogar noch mehr als ich. Und wo so die ersten Videospiele halt immer noch aussehen, so wie Höhlenmalereien. Und sich so jetzt langsam auf Fotorealismus zu bewegen. Und das ging ja eigentlich ziemlich schnell innerhalb von diesen 30, 40 Jahren.
Ja.
Und jetzt bist du an dem Punkt, wo grafisch eigentlich nicht mehr so viel passieren muss, beziehungsweise du eigentlich in Spielen schon so gut wie alles darstellen kannst. Der nächste Schritt sicherlich dann vielleicht Rift und 3D und Virtual Reality und der ganze Quatsch.
Genau.
Aber gehen wir mal davon weg, aber...
Du musst dich eher in Gameplay und anderen Sachen orientieren oder in Story. Und das Tolle ist, das ist eine super Überleitung, nämlich zu dem ersten Spiel, worüber wir sprechen will, was das nämlich genau toll zusammenfasst, nämlich Drive Club. Ja, da musst du so quasi die Rolle meines Psychiaters übernehmen. Ja.
Aber ich wollte trotzdem kurz sagen, dass das eben, dass du da noch mehr Veränderungen hattest innerhalb dieser 40 Jahre, weißt du? Irgendwie, und dass dadurch auch technisch, aber auch damit auch spielerische Veränderungen und jedes neue Spiel, ich meine, geht von 2D zu 3D, ja? Mhm. Und dann so dieses ganze Ego-Shooter-Zeug und so weiter, dass du da immer irgendwie noch mehr Zauber hattest. Und was ist denn jetzt noch möglich in dieser Welt? Jetzt ist es nicht ein Ego-Shooter oder so ein 2D-Rollenspiel, jetzt haben wir auf einmal so richtige Open-World-Spiele, ja? Also einfach dieser Gedanke auch, den ich zum Beispiel beim ersten Grand Theft Auto hatte. Boah, krass, wenn das in 3D wäre. So, weißt du, dass du wirklich so durch die Stadt fahren könntest. Und damals wirkte das noch so, nee, das geht einfach heute noch nicht. So, ja. Irgendwie, und dann hast du es nachher auf der PlayStation 2 irgendwie und ja, krass, da rennen irgendwie Passanten rum, du kannst mit dem Auto durch diese 3D-Stadt fahren. So, und heute sind es halt gigantische Welten wie bei GTA 5 irgendwie, die halt wirklich bevölkert sind, ja. Oder so Skyrim. Und da war halt immer dieser Schritt und dann hattest du irgendwie so einen neuen Zauber. Aber heute denkst du, ja, okay. Das ist jetzt alles irgendwie vielleicht noch ein bisschen hübscher, mal so, aber auch auf so einem Niveau, das so dezent stagniert, habe ich das Gefühl. Und jetzt geht's eben darum, wirklich mal irgendwie die Elemente ein bisschen auszubauen, so mehr zu nutzen, spielerisch irgendwie und sich zu überlegen, was geht. Aber andererseits, da allein der grafische Aufwand jetzt inzwischen schon so teuer ist, versuchen das eben einige auch nicht unbedingt, weil sie halt vor allem erstmal irgendwie das Geld machen wollen. Das ist so, ich glaube, da darf man die Hoffnung einfach nicht aufgeben, dass da trotzdem immer noch Spiele kommen, wo man denkt so, boah, geil. Und wenn du in der letzten Generation zurückgehst, wirst du die auch finden. Ja, da hast du so ein Dark Souls oder so ein Mario Galaxy vielleicht auch mal oder oh, oder ja. Batman vielleicht für dich. Ja. Ja, oder Mass Effect als krasses Science Fiction Universum irgendwie.
Ich mochte auch Mario Galaxy.
Ja, Mario Galaxy ist auch, ne, also ist auch so, ist eigentlich so Jump'n'Run Inception, weil was willst du denn da noch jetzt weiterentwickeln, ja? Also dreidimensionaler geht's irgendwie nicht mehr.
So, schade, dass es so zu spät ist, aber sowas könnte man gut auf die Packung schreiben, das Jump'n'Run Inception.
Naja, aber wie gesagt, ich bin da froher Dinge. Zumal die Spiele sind ja auch nicht alle scheiße, die jetzt so vielleicht mal ein bisschen nach Schema F oder Franchise-mäßig da am Start sind. So, ich spiele das ja auch, ich habe ja auch meine Reihen, wo ich dann immer irgendwie wieder auf den neuen Teil aufsteige. So. Und das ist ja auch
am alles besten gefällt mir immer der Moment bei Super Mario, bei Mario Galaxy, wenn er ja immer nach Hause kommt zu Peach und erstmal seinen Kreisel dreht, um zu gucken, ob alles noch in Ordnung ist. Das ist mein Lieblingsteil. Nee, Drive Club, wie gesagt, nach diesem halbstündigen, wie üblich, tiefschürfenden Analyse der Spielewelt. Kommen wir mal zu den aktuellen Spielen. Und wie gesagt, die Woche hier, mein lieber Scholli, hätte ich nicht gedacht. Noch vor wenigen Wochen hatte ich ja sowas fast wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Spiele prognostiziert zwischen Forza Horizon 2 und Drive Club. Und mein lieber Scholli, ist das, war das eine Fehleinschätzung? das habe ich dann doch mir nicht zu träumen gewagt, dass Drive Club so eine krasse Enttäuschung ist. Also, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also das Interessante ist, also ich möchte mal wissen, wie das Spiel vor einem Jahr ausgesehen hat.
Ja.
Denn, klar, also hübsch sah es bestimmt schon halbwegs damals aus, aber ja auch die ganzen anderen Spielelemente sind ja alle so rudimentär, dass man sich fragen muss, was war denn da überhaupt schon fertig vor einem Jahr, da kann ja nichts da gewesen sein.
Über Destiny, warum ist denn das teuerste Videospiel aller Zeiten?
Ja, na wie gesagt, bei Destiny, das ist ja die 500 Millionen, die Hälfte davon ist das Marketingbudget, also ja. Das Spiel hat maximal 200 Millionen gekostet und da ist es dann halt,
glaube ich, allerdings
Millionen auch wie in GTA 5, deswegen sagt ja auch Bungie selber immer wieder, hört auf uns mit den 500 Millionen voll zu labern, ja, die haben wir nicht bekommen.
Nee, wir haben gerade mal so $1,000 bekommen im Monat irgendwie und da mussten wir jetzt dieses Spiel herstellen.
Ja, aber erzähl mal. Drive Club hat ja wirklich einen katastrophalen Start hingelegt, ja, ich hatte mir ja diese PlayStation Plus Version geholt, die man also für 39,99 aufrüsten kann.
Die auch so ein Insta-Fail ist, ne?
Also. Das kriegst du ja dann gar nicht mit. In dem Moment, wo du als PlayStation Plus-Benutzer diese 39,99 Version quasi kaufst, kaufst du ja das normale Drive Club und lädst das runter. Deswegen, das hat auch alles geklappt mit Preload und so.
Hey, das heißt, du hast die vollständige Version?
Ja, ja, klar. Weil du jetzt 40 Euro zahlst als PlayStation mit.
Ach so, ich habe das. Plus, was ist jetzt der Unterschied zu der eigentlichen PlayStation Plus Version, wo sie dann beschrieben
hat? Ja, da gibt's nur ein Gebiet, halt Indien, glaube ich, und da 5 Kurse und
das. Was soll das für eine Version sein?
Das ist eine kostenlose Version.
Und die gibt's wo?
Wenn du PlayStation Plus Benutzer bist.
Habe ich noch nicht gesehen.
Den kannst du ja auch noch sehen. Die hält Sony ja noch zurück, weil sie ja Angst haben, dass die Server dann vollkommen zusammenbrechen.
Ich denke, da ist jetzt schon nichts los.
Das Problem ist, die funktionieren jetzt schon nicht. Ja. Ich habe es gestern Meine Abend, ja. also Donnerstagabend, Mittwochabend versucht, mein Mehrspieler-Partie aufrecht zu erhalten. Es war immer noch so hier, Probleme mit den Drive Club Servern ging alles nicht. Also was am Dienstag noch halbwegs funktioniert hatte, da konnte ich zumindest mal im Autoclub vom Kumpel mit reingehen und so. Das ging die letzten 2 Tage überhaupt nicht mehr. Also die Server völlig am Arsch. Und deswegen halten sie jetzt diese kostenlose, also für PlayStation Plus Mitglieder kostenlose Version.
Dann habe ich das doch richtig verstanden. Okay.
Und das ist halt so eine aufgepimpte Demo, muss man sagen.
Oha. Aber ist nicht Drive Club schon eine aufgepimpte Demo?
Ja, also Drive Club ist, ja, also es ist halt, also das Schlimmste, was das Spiel, finde ich so, das größte Problem ist erstmal das Fahrverhalten. Wenn man gerade auch von Forza Horizon kommt, was eben schon auf diesem etablierten Forza-System, auf diesem sehr, sehr schönen, griffigen Simulations-Meets-Arcade so ein bisschen, das ist ein gewisser Mix, aber alles butterweich und du hast immer ein perfektes Gefühl fürs Handling, du fühlst dich bei Drive Club wirklich wieder zurückversetzt, so in Ende der 90er, ja, du fährst auch kein Auto, sondern mehr so eine Gummikugel, die so von anderen Autos abprallt, von Leitplanken abprallt und...
Klingt für mich sehr nach F-Zero.
Ja, das ist so ähnlich ist auch die
Steuerung. Oder Wipeout.
Also, ich finde, das steuert sich halt extrem blöd. Also, du hast nie das richtige Gefühl fürs Auto. Dazu kommt eine Soundkulisse, du hast keine Musik während den Rennen. Das ist eine sehr trockene Angelegenheit. Und die die Reifengeräusche klingen so eher, weißt du, wie wenn du mit Sneakers über eine Basketballhalle rennst. Dann hast du ja auch immer so eine Quietsche. So klingt das da. Und, also das spielt sich schon mal scheiße. Und also vielleicht ist Drive Club auch noch so umso ärgerlicher, wenn man aus der Perspektive von Forza Horizon kommt, denn Forza, das hatte ich ja, also das Horizon, das versucht ja wirklich alles zu machen, damit es dir Spaß macht. Ja, also es pickt sich nur spaßige Events raus. Und all das versucht sozusagen Drive Club zu umgehen, indem es wieder die typische Palette anbietet, jedenfalls in dieser Singleplayer-Karriere, mit Rennen, zwar ganz, ganz netten Checkpoint-Rennen, so von A nach B, und Rundkursrennen, aber dann dazwischendurch auch wieder so eine Highlights wie Zeitrennen, ja? Die kein Mensch mag oder sowas. Ja,
stimmt nicht.
Ja, ich weiß, du magst es ja immer, aber ich finde sowas immer ziemlich öde, so eine, vor allem je länger die sind, desto ödiger, ja? Also so irgendwie in 4 Minuten Zeitrennen, wo du dann am Ende feststellst, dass du leider eine Sekunde zu langsam warst, dann haben wir wieder alles fahren musst.
Oh, das war bei Need for Speed Hot Pursuit so übel, ne? Weil da hast du ja auch immer, das war ja wie irgendwie so der heiße Draht spielen mit 300 km/h. So, weil sobald du da so ein bisschen die Bande angeditscht hast und gar nicht mal wirklich viel Tempo verloren hast, gab es gleich Strafsekunden. Ja. So, und das irgendwie zum fetten Lamborghini oder so. Oh, das war so schwer.
Sowas gibt's da ja auch. Also bei Drive Club, der zählt ja immer so eine Punkte auf, die du während des Rennens verdienst. Und da gibt's dann ja auch sowas, wenn du dann irgendwie schneidest eine Kurve oder sowas, gibt's gleich Strafpunkte, oder wenn du zu aggressiv fährst und so. Da ist das Spiel auch immer gleich so, weißt du, das ist der Gegenteil zu Forza. Forza sagt immer so, ey, hab Spaß, ist doch egal, was du machst. Was, du willst nicht auf der Strecke fahren? Dann fahr doch übers Feld, ist mir doch egal. Was, du willst andere Leute rammen? Geil, gibt's Punkte für, ja? Und Drive Club ist so,
fahr gefälligst besser, du Arsch, sag mal, bist du bescheuert? Genau. Das ist ja kein Spaß, ja?
Das ist purer Ernst. Die S-Kurve wird bitte sehr ausgefahren, ja?
Und auch schneller. Wie willst du die Zeit kriegen, Mann?
Hallo.
So.
Dann, wenn das noch nicht reicht, dann hast du auch noch so einen Gummiband-Effekt, dass dann die Gegner wieder auch magisch vor der Ziellinie dann mal so ein bisschen beschleunigt werden. Kann dir, wenn du also nicht immer schön in den Rückspiegel guckst und nach den anderen so ein bisschen ausbremst, kann das dir passieren, dass du dann wieder so auf der Ziellinie nochmal überholt wirst.
Das nervt mich aber auch hart inzwischen, ne, muss ich sagen. Weil das einfach auch aus dem Grund heraus, weil du merkst, es ist so zu faul, eine vernünftige KI zu programmieren. Das ist einfach nicht so, also jeder hasst das, ja?
Und so, du hast vor allem auch wieder, bei Drive Club hast du auch wieder so diesen langen, steiligen Karriereweg wieder. Du fährst die ersten 2-3 Stunden mindestens erstmal so in dieser VW Golf, Käfer, Scirocco-Klasse, und dann fährst du mal so mit ein bisschen so mit den etwas so Mittelklassewagen. Aber eh du mal in so einem Ferrari drin sitzt oder so, oder?
Das geht mir übrigens auch nicht in den Kopf rein. Kein Mensch will so ein Auto fahren.
Ja.
In dem Videospiel, ja?
Ja.
Also, vielleicht. Warum? Du würdest es, wenn du eine freie Auswahl hättest, würdest du das niemals wählen. Ja. Also, vielleicht, wenn es irgendwie Tuning hätte und es so ein Witz wäre, dass du irgendwie so einen VW Käfer irgendwie auf die Geschwindigkeit von so einem Muscle Car oder so einem Ferrari irgendwie pimpen könntest. Das wäre ja noch lustig. Aber ich glaube, das geht auch in echt einfach überhaupt nicht. Aber ansonsten, das ist doch nicht cool. Nee. Dafür spielt man doch keine Videospiele.
Ja,
und du hast. Kann ich nicht verstehen.
Über diese Events werden halt die Autos freigeschaltet. Du hast also auch nicht so richtig das Gefühl, irgendwie einen Fuhrpark zu besitzen oder zu managen. Du hast auch keinerlei irgendwie großen Möglichkeiten. So, es gibt da so ein paar vorgefertigte Designs und so, aber das ist natürlich ein Witz gegen das, was die Konkurrenz kann. Und pass auf, das Beste ist sowieso, ich fahre so mein erstes, zweites Rennen und dann gehe ich wie immer üblich und suche die Optionen, ja, weil ich denke so, kann ich hier vielleicht ein paar Fahrhilfen abschalten oder so?
Kann ich bitte die Steuerung invertieren?
Ja, genau. Kann ich hier irgendwas einstellen? Dann gehst du da in die Optionen und da gibt's dann die Wahl zwischen Automatikgetriebe und Schaltgetriebe. Das ist alles.
Und Gamma.
Ja, vermutlich wieder auch die Bildschirmränder wieder einstellen. Nee, das ist alles. Ist also, wie gesagt, ich meine, Bei anderen Rennspielen hast du mindestens so eine Sachen wie, ob du so ABS und ESP einstellen willst oder wie bei Forza oder selbst den Codemaster spielen, so verschiedene Schwierigkeitsgrade, wo du dann immer so, es gibt nichts, es gibt Automatik oder Schaltgetriebe. Das war's. Und du kannst im Spiel die Cockpit-Perspektive ändern, ja?
Ja, obwohl ich da sagen muss, da bin ich halt Arcade-Fan genug, dass mich auch nicht mehr interessiert. So, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt irgendwie.
Ein bisschen rudimentär, und das ist halt leider so das Schlagwort
für Drive Club. Obwohl ich
rudimentär
sagen muss, da muss man halt unterscheiden. Das ist vielleicht so ein bisschen, teilweise habe ich da das Gefühl, die Kritik kannst du natürlich einerseits sagen, so irgendwie, ja, Drive Club, das hat jetzt hier nicht den Umfang von Forza oder Gran Turismo. Aber mitunter will ja ein Spiel auch was anderes, so ein Rennspiel. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Arcade-Rennspiel habe, das ein geiles Fahrgefühl hat und geile Strecken und davon hat's vielleicht 20 auf so ganz, ganz unterschiedlichen Locations oder so, und ich kann irgendwie vielleicht ein paar Autos freispielen oder was weiß ich, und die KI ist geil oder so, dann würde mir das schon fast erstmal reichen. Aber
die KI ist scheiße.
Es ja, keine KI. Ist ja richtig. Ich will jetzt auch gar nicht Drive Club irgendwie in Schutz nehmen. Ich muss bloß sagen, es gibt halt auch immer...
Du bist jetzt der Mann von Game Trailers. Denn das ist nämlich der einzige Verrückte auf diesem Planeten, der diesem Spiel eine 8.7 gegeben hat.
6.
Und dann irgendwie noch... Oder 8.6, Entschuldigung. Und
ist wichtig, ne? Also ein Spiel mit 8.7 ist besser.
Und dann auch in einem Interview behauptet wirklich, dass eigentlich so er sieht, das ist so eine Art Unentschieden zwischen den beiden Franchises. Da kann ich nur sagen, also... Wie gesagt, Spiele sind subjektiv und so. Man kann alles behaupten.
Aber das ist
einfach falsch. Faktisch falsch.
Das ist kein Unentschieden. Aber trotzdem, das Problem, was ich halt sehe auch ein bisschen, ist überhaupt dieser Vergleichsansatz. Ne, ich meine, mit Forza Horizon, das ist ja eigentlich auch eher arcadig, ne?
Ja.
So, das ist vielleicht noch okay, weil man kann dann einfach sagen, ja, das ist größer, das macht mehr Spaß, das ist super, das macht halt auch alles besser. Aber es gibt halt so gewisse Sachen, wo ich dann denke so, naja, vielleicht will ein bestimmtes Spiel das auch gar nicht, vielleicht will das auch einfach sein, weil ich brauche zum Beispiel kein Leistungstuning in meinen Spielen. Nee. Wenn mir jemand sagt so, es gibt halt diese und jene Autos und die haben diese und jene Wertungen, dann, also Werte, meine ich, dann suche mir davon das aus, was mir irgendwie am besten passt und leg damit los. Das wäre jetzt so, also auch von mir die favorisierte Art und Weise, solche Rennspiele anzugehen. Und vielleicht haben manche Entwickler auch den Gedanken so, ja, wir machen jetzt so ein Spiel und dann ist es immer ein bisschen fies zu sagen so, ja, aber es muss auch das und das haben, was das andere Spiel hat, weil die müssen ja nicht alle gleich aussehen. Mario Kart hat auch kein Leistungstuning. Stimmt gar nicht.
Nee, aber deswegen kannst du da auch das Spiel locker mit Mario Kart vergleichen, weil in der Kerndisziplin geht's doch darum, und das ist ja auch immer in den Tests immer wichtig, ist, macht dir das Ganze Spaß? Und natürlich brauchst du nicht all diese Punkte, die man so wie eine Rückspulfunktion mag einer zum Beispiel total doof finden, weil ihnen das irgendwie völlig den Reiz bei so einem Spiel wegnimmt. Aber bei Mario Kart, da sind wir uns wohl alle einig, ist, dass das einfach eine Spielspaßbombe ist. Und das ist Forza halt auch. Forza mag vielleicht sogar nicht grafisch nicht ganz on par sein, wobei den Unterschied hätte ich mir auch krasser vorgestellt, wenn man es dann wirklich im Spiel sieht. Aber es ist halt auch eine Spielspaßbombe, genauso wie in Mario Kart. Du hast halt andauernd ein fettes Grinsen im Gesicht. Und du hast bei Drive Club, also meiner Meinung nach, immer nur so ein kleines Stirnrunzeln im Gesicht.
Ich will Drive Club jetzt auch gar nicht in Schutz nehmen. Also mich hat das Spiel ja sowieso grundsätzlich eigentlich eher gar nicht interessiert. Ich habe mich jetzt ein bisschen zuletzt, weil du auch meintest, so, ja, es wird sicherlich auch irgendwie ganz cool so, oder wenn man halt Forza Horizon 2 nicht spielen kann, worüber ich ja sehr traurig bin, spielt man eben Drive Club so und inzwischen muss man sagen, okay, so, und zuletzt habe ich dann gedacht, na okay, wenn es jetzt grafisch so richtig geil ist, dann holt man sich das mal als Grafikbombe. Aber ich finde auch, dass das halt so völlig identitätslos wirkt. Und
ich glaube, wenn du auf der PlayStation sollte man vielleicht lieber doch sogar vielleicht noch auf The Crew warten, weil ich glaube, das könnte auch bei allen grafischen und anderen Problemen mehr Spaß machen
vielleicht. Ja, vielleicht. Und man muss auch sagen, bei Drive Club, das wirkt halt irgendwie als, also jetzt auch von dem, was ich gehört habe, so als wenn die Entwickler sich auch nicht ganz einig waren, was für eine Art von Spiel sie so machen wollten. Und wenn ich so daran denke, wie zwar cool irgendwie, weil sehr abwechslungsreich und auch echt launig ich Motorstorm Apocalypse fand. Das war ja einfach krass verbuggt. Und ich glaube, die bei Reflection, die müssen da einfach ihren Scheiß irgendwie mal zusammenkriegen. Wahrscheinlich haben die das ganze letzte Jahr damit irgendwie verbracht, das eigentlich fertige Spiel irgendwie mal so Bug zu fixen.
Ja.
Oder so. Und deswegen funktioniert da jetzt nicht so. Aber ja, es ist halt einfach irgendwie offensichtlich nur ganz nett, ja, rudimentär, da fehlen so gewisse Sachen. Andere Sachen funktionieren dann vielleicht gar nicht, wie das Fahrgefühl. Das macht halt einfach keine Laune. Und kann sein. Was mir zu inzwischen halt so ein bisschen auf den Keks geht, ist halt auch dieser, also das ist ja von Sony wahrscheinlich auch selber dann induziert, dieser Konkurrenzkampf. Also da muss man ja auch selber, blöd, einfach, ja. Ne? Also tut mir leid, man muss auch irgendwie mal so ein bisschen Überblick haben, wie das eigene Spiel ist, ja. Vor allen Dingen so auch so mal ein bisschen, sagen wir mal, gepflegten Zweifel, ja, oder gesunden Zweifel an sich selbst auch. Also, ne, ich denke mal, so Sega wird auch gucken, ob ihr Sonic All-Stars Racing so cool ist wie Mario Kart, ja.
Der Mario-Killer.
Also, ich meine, das letzte ist ja ein richtig gutes Spiel geworden, also gar keine Frage. Und macht auch einige Sachen besser als Mario Kart, andere wiederum schlechter. Aber da wäre so ein Statement vielleicht mal irgendwie angebracht, ja, aber trotzdem guckt man doch so, was haben die, was wir nicht haben, sozusagen, ja? Und dann sagen wir doch nicht einfach, unser Spiel sieht viel besser aus. Ja. Ende. Irgendwie, weil offensichtlich scheint ja alles andere schlechter zu sein. Wobei ich aber auch sagen muss, dass mir diese Grafikdiskussion jetzt, also es geht mir so auf die Eier. Ja. Bei dem Spiel, also da denke ich da auch, ey Leute, kommt doch mal klar, so, es kann doch einfach sein, so, beide Spiele sehen halt gut aus. So richtig gut, ja? Genau. Klar ist das bei dem einen eigentlich, muss man sagen, technisch dann einfach beeindruckender, wenn es ein Open-World-Spiel ist und ähnlich gut aussieht wie dieser Schlauchracer. Mhm. So, aber dann auch wieder zu behaupten, so Open-World wäre jetzt, so, das muss jetzt so sein, immer.
Nee.
So ist ja auch Quatsch, so, weil letztendlich fahre ich doch meistens auf der Straße, beziehungsweise auf der vorgegebenen Strecke. Und wenn so eine Strecke dann mal eingebaute Abkürzungen hat, also bei Mario Kart reg ich mich auch nicht auf, dass es nie Open World ist. Vielleicht ist der Vergleich jetzt auch immer ein bisschen doof, weil Mario Kart ja nochmal so ein Fun-Racer ist, aber es hat halt auch eine zugrunde liegende geile Fahrmechanik. Wenn du alle Items abstellst, wäre Mario Kart immer noch geil.
Ich bin mal gespannt halt eben auf GTA 5 aus der Cockpit-Perspektive, ja? Also ob das teilweise nicht vielen Rennspielen Konkurrenz machen wird.
Zum Beispiel fand ich bei GTA 5 das Fahrverhalten immer sehr cool. Das war genau für mich richtig so. So könnte ich auch Rennspiele spielen. Einfach so richtig schön arcadisch. Das wirkte irgendwie von der Physik auch cool. Ja, aber so, wie gesagt, so diese Grafikdiskussion, das scheint auch irgendwie gerade das zu sein, worauf sich alle irgendwie so einen abspritzen. Dabei stimmen ja viele andere Sachen bei Drive Club einfach überhaupt nicht. Scheinbar. So,
ja, und das ist halt das Lustige, dass du halt früher aber immer als bei dem Konsolenwettstreit zwischen zwei Plattformen halt immer die Technik im Vordergrund hattest. Und da ging es halt auch bei den Rennspielen immer darum, so ein bisschen, wer kann technisch mehr reißen? Wer sieht besser aus? Denn auch so bei dem ewigen Duell halt zwischen Forza und Gran Turismo irgendwie, so wer kann so mehr Polygone im Auto darstellen und wo sieht das cooler aus und wir hätten einen besseren Effekt mit einem Scheibenwischer. Und das Erfrischende und das, was mir so Hoffnung gibt, ist halt, dass egal, was da unter der Haube bei den beiden Konsolen unterschiedlich ist, diese beiden Spiele zeigen halt eben sehr gut, dass es am Ende eben nicht um die Grafik geht, die vielleicht bei Drive Club einen Tick besser ist. Und wenn die dann noch per Patch irgendwelche Regeneffekte nachbekommen, mag das Spiel vielleicht sogar nochmal deutlich besser aussehen.
Das ist auch so eine Sache, dass das nicht drin
ist. Das macht mir dann aber trotzdem nicht mehr Spaß.
Ja. Das ist leider der Punkt.
Ja. Das ist aber das Gute, dass es jetzt der Punkt ist mittlerweile.
Und da geht auch das Design wieder drüber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Forza Horizon 2 einfach auch die viel bessere Atmosphäre hat.
Ja. So. Und da muss ich, wie gesagt, die Fanboys in beiden Lagern sollten sich da nicht zu sehr aus dem Fenster halten, weil bis jetzt hatten wir ja auch Spiele eben so wie Rise oder so, ja, die sah auch sehr gut aus, hat mir jetzt auch nicht unbedingt sehr viel Spaß gemacht, ja, also das hat man zwar mal so durchgespielt und war auch ganz nett, aber das war halt eben genauso nett eben wie so ein Infamous Second Son ganz nett war und wie für einige Killzone nett waren. Aber das sind jetzt alles nicht mehr Spiele, wo man sagen kann, so ha 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 ha, auf meiner Konsole sieht alles viel besser aus als auf deiner, und sondern die Frage ist da, wo macht's mehr Spaß? Und da hat Sony im Rennspielbereich momentan einfach nichts mehr am Start. Denn ich denke mal, die Idee, warum Drive Club kommen musste, war natürlich, weil sie auch zum Launch ein Spiel haben wollten, was so ein bisschen die technische Leistungsfähigkeit der Konsole zeigt, und da war Reflections vielleicht ein ganz gutes Studio, weil sie ja das mit Motorstorm damals zur PS3-Ära auch schon in der Funktion gemacht haben. Aber es war natürlich auch, glaube ich, eine Herkulesaufgabe für, ich glaube, ein relativ kleines Team, so eine Optikbombe hinzubringen, die dann auch noch Spaß macht. Denn bei allem Lob und bei aller Begeisterung für mein Forza Horizon 2, man muss natürlich auch ehrlich sein, die Playground Studios hatten es auch ein bisschen leichter, ja. Das komplette Fahrphysik und Grafikmodell haben sie schon, das gibt's von Forza schon. Und mit Forza Horizon 1 hatten sie auch schon das ganze Spielprinzip auch schon, ja. Sie mussten jetzt also nur noch eine neue Gegend machen halt und so ein bisschen Feintuning. Das ist natürlich ein bisschen leichter als von jemand, der so von Motorstorm Apocalypse kommt und sagt so, mach hier mal so einen Forza-Killer. Ja, mit seinen, was weiß ich, 100 Mann oder was die da sind.
Ja, das ist halt
keine leichte Aufgabe, aber leider eben auch auch grandios dran gescheitert, finde ich. Also.
Ja, das scheinen irgendwie aber auch viele Rennspielhersteller inzwischen nicht mehr so richtig hinzukriegen, so ein Rennspiel zu machen, das alle überzeugt. So. Also bei den Simulationen geht's ja vielleicht noch so, weil ich meine, das normale Forza Motorsport und Gran Turismo sind ja, glaube ich, immer noch halbwegs gleich auf. So ja. Einfach werden geschätzt für das, was sie können irgendwie. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber so bei Arcade-Racern, Need for Speed zuletzt eigentlich immer oft verkackt irgendwie und jetzt Drive Club auch und auch bei, selbst bei Motorstorm, auch bei Apocalypse gab es halt so Sachen, die genervt haben, so, zum Beispiel diese beknackten Zwischensequenzen, aber egal. Da scheint Forza Horizon 2 das irgendwie, oder auch der erste schon, das irgendwie alles sehr gut zu machen, also irgendwie zum Spiel zu sein, wie ich das mal haben wollen würde.
Ja.
Aber irgendwie kriegen das ansonsten, irgendwie sind die Hersteller oder Entwickler da auch orientierungslos, was sie halt mal in so einem Spiel machen können, so wie das Spaß macht und warum überhaupt und was man da so einbauen sollte und was man vielleicht lieber weglassen sollte. Sehr komisch. Deswegen bin ich in dem Genre jetzt auch nicht mehr so richtig heimisch.
Das liegt vielleicht auch mit daran, dass dadurch, dass sie jetzt anfangen, eben auch so verstärkt Open World zu machen, dass jetzt andere Spiele, die auch von vornherein so aus der Action-Ecke kommen und auch Open World sind, immer auch so Rennspielanteile problemlos mit einbauen können.
Ja.
Ja, also wie halt die GTAs und so. Dass man vielleicht gar nicht mehr so dieses Alleinstellungsmerkmal hat, so nach dem Motto, wenn du geil Autorennen fahren willst, musst du zu uns Rennspielen kommen, sondern ja, im Grunde kann ich das ehrlich gesagt
auch schon bei GTA machen, ja. Rockstar hat ja wahrscheinlich auch das Glück, dass sie für fast jedes Genre irgendwie noch ein Team hat und alle irgendwie wahrscheinlich für GTA zusammenkommen. So. Mhm. Also dieses Midnight Club Street Racing Team wird ja wahrscheinlich auch vielleicht mal so ein bisschen geholfen haben bei GTA 5 genau. Oder so. Irgendwie, dass sie da diese haben es halt eigentlich jetzt schon drauf, so mit dem, was sie rausbringen, ne?
Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, dieses Jahr, obwohl ich ja selber so rein von der Konsole und vom Start her eigentlich immer jetzt eher dem PlayStation-Lager zugeordnet bin, so in letzter Zeit man kann ja jetzt schon sagen, rückblickend betrachtet, weil es kommt ja dieses Jahr nichts mehr. Das war's.
Für die PlayStation?
Ja,
für die PlayStation. Ja, na, das war sowieso klar, dass irgendwie Sony ein ganz, ganz schwaches Endjahres-Line-Up hat. Da kann es halt immer nur darauf setzen, dass irgendwie die Multiplattform-Titel da irgendwie am geilsten laufen.
Ja. Und das
damit machen sie ja auch scheinbar irgendwie Thema. Werbung, so, ne, wie bei Destiny, aber ist ja auch ein bisschen so, aber Little Big Planet, ja, schön, das wird so seine Käufer finden, ne? Irgendwie alle, die keine Wii U haben.
Hast du das mitbekommen mit Assassin's Creed Unity?
Ja, du hast mir davon erzählt.
Ja, eine lustige Geschichte.
Hast du das mitbekommen, wie du mir das erzählt hast?
Nö.
Na, ist bitter, ne, wenn man so halb im Delirium ist.
Ja, genau. Und das Assassin's Creed Unity ist ja, was vielleicht auch nicht alle wissen, das erste Assassin's Creed seit langer, langer Zeit, was wieder mit Microsoft zusammen im Co-Marketing produziert wird. Das heißt wieder, alle Trailer für Assassin's Creed Unity und so, da steht dann hinten wieder so Plays Best on Xbox One oder sonst irgendwas. Plus halt, das Spiel wurde ja auf der E3 und so dann eben bei Microsoft gezeigt. Das heißt, während das Assassin's Creed 4 Black Flag ja noch so diesen Sony-Deal hatte, wo es dann auch auf Sony-Konsolen eine Stunde exklusives Gameplay gibt, gibt es jetzt diese Marketing-Kooperation diesmal in diesem Jahr bei Unity mit Microsoft. Und wenn man das im Hinterkopf hat, braucht man sich vielleicht nicht wundern, wenn doch da draußen sehr viele Leute skeptisch geguckt haben, als Ubisoft diese Woche mit der Meldung rauskam, also aus einem Interview, dass auf beiden Plattformen das Ganze in der Auflösung von 900p laufen wird. Und die Begründung war im ersten Schritt, weil man da keine Diskussionen haben wollte zwischen den beiden Plattformen. Was vermutlich eingeht als der epische PR-Fail dieses Jahres, weil das Einzige, was das gebracht hat, ist überall Diskussionen. Und da hat man natürlich noch gesagt, naja, es liegt ja eigentlich daran, wie gesagt, grafisch hätten wir auch 100 Frames und so erreichen können und die Auflösung auf 10 Milliarden Pixel hochlösen können oder auf sonst was. Aber es ist ja die KI, es ist ja die KI der Figuren und die KI ist CPU-abhängig, deswegen können wir
da nicht. Ja, aber das ist doch beides schon so bescheuert. Du sagst irgendwie mit dem einen Argument, es ist irgendwie
zu tun hat.
Ja. Du sagst mit dem einen Argument, wir haben die Auflösung gleich bleiben lassen, damit es keine Diskussion gibt, und mit dem anderen sagst du, es wäre technisch ohnehin nicht möglich gewesen, weil die KI so krass ist. Ja. Was macht dann noch das erste Argument? Das ist doch toll, völlig egal. Dann kannst du auch gleich sagen, so, nee, wir kriegen es nicht hin, weil die KI so krass ist.
Im Grunde ist halt auch das zweite Argument scheiße, weil da könnte man halt sagen, ja gut, weil klar, aber die KI hat ja nichts mit der Auflösung zu tun. Also in die CPU, wenn die KI berechnet, ist es ja nicht für die viel anstrengender, ob ich jetzt 1080p oder 900p mache, weil das macht ja dann die GPU, also der grafische Prozessor. Also
ist das so? War nicht die Auflösung auch immer sehr, sehr prozessorabhängig? Ich erinnere mich nur ganz vage irgendwie an früher, wenn ich im GameStar halt mal so ein paar Technikberichte gelesen habe. Aber ich bin da überhaupt nicht drin, also von daher mögen mich die User jetzt verschonen, wenn ich irgendwie da schon wieder total falsch liege.
Ich bin auch nur ein Technik-Laie, aber normalerweise würde ich davon ausgehen, dass halt die Auflösung halt eher von der Grafik und vom schnellen Speicher abhängt. Aber wie gesagt, da möge man mich korrigieren. Fakt ist ja nur, dass beide Aussagen irgendwie schwachsinnig waren. Also man hätte
vor allem gegenüberstellen. Das erinnert mich daran, wie so ein Sportlehrer, also unser Sportlehrer war gleichzeitig auch unser Philosophielehrer, und sich dann so mal erzählte, wie dann so ein Kind zu ihm ankam, so, ja, für den Sportunterricht, ich habe meine Sportsachen vergessen. Außerdem waren sie auch ziemlich dreckig. So, wo das eine halt einfach nur noch total unwichtig ist, ja. Naja, und genau so ist das Argument halt auch so. Das eine ist halt überflüssig.
Es hätte ja Ubisoft ja auch viel leichter machen können. Ja? Sie hätten sich einfach hinstellen können und sagen können, übrigens, Assassin's Creed Unity läuft auf beiden Plattformen mit 900p. Mehr haben wir nicht rausbekommen.
Ja.
So, Punkt. So, da hätte es dann vielleicht ein paar PlayStation-Benutzer gegeben, die gesagt haben, ah, wieso, seid ihr unfähig oder so. Aber es hätte überhaupt keine Diskussion gegeben. Wir hätten einfach gesagt, ey, wir wollen hier geile Grafik und so, uns ist eine stabile Framerate wichtig. Wir haben es versucht, wir haben aus beiden Konsolen nicht mehr rausbekommen. Ende Gelände.
Aber vor allem wird es am Ende doch sowieso wieder technisch nicht sauber sein. Das ist aber Assassin's Creed eigentlich selten so. Ja. Irgendwie, das wird doch wieder Pop-up geben oder irgendwelche komischen Sachen im Hintergrund oder was weiß ich. Ich meine, es ist bei so einem Open-World-Spiel vielleicht auch nicht ganz so leicht. So auch gerade dann so mit
dieses Statement Clipping-Film. Und dann noch im Hintergrund eben die Sache, dass es eben dieses Jahr erstmals wieder mit Microsoft als Co-Marketing-Partner ist. Ist ja kein Wunder, dass dann die Verschwörungstheoretiker im Internet sofort wieder Hochkonjunktur haben und sofort wieder sagen, follow the money. Auf Deutsch, die haben einfach nur sozusagen mit Microsoft so ein Hinterzimmer-Deal gemacht, dass beide Versionen gleich aussehen.
Klingt ja leider auch plausibel. Warum sollte Ubisoft das denn ansonsten interessieren, dass irgendwie die Auflösung auf der PlayStation 4 höher ist und es dann Diskussionen gibt, wenn dann halt die meisten Leute einfach sich das auf der PS4 kaufen? Oder denken Sie dann ernsthaft, die Leute, weiß ich nicht, die für die Xbox One, die kaufen es dann nicht, weil sie einfach denken, so auf unserer Konsole kriegen wir halt nicht so schöne Auflösung?
Das ist irgendwie, das macht halt überhaupt keinen Sinn, auch für Microsoft nicht, ja, weil allen Leuten, denen Auflösung wichtig ist, die haben sich in diesen letzten 12 Monaten entscheiden können. Ja, also das spielt ja jetzt offensichtlich keine Rolle mehr. Also die Leute, die jetzt wirklich darauf...
Naja, gut, du zählst ja immer noch auf neue Käufer, ne? Gerade so zur Weihnachtszeit, so da musst du dann schon
sagen... Aber das sind doch nicht mehr die jetzt mit 1080p anfangen rumzurechnen.
Keine Ahnung, also das wurde das ganze Jahr über so gepflegt, dass du auch sagen kannst, so wenn zu Weihnachten wieder so, oh, das neue Assassin's Creed, so jetzt würde ich mir endlich mal für so ein neues Next-Gen-Spiel, das so ein richtiges Next-Gen-Spiel ist und auch dementsprechend aussieht, und dann ist das auch noch meine geliebte Assassin's Creed-Serie. Ich habe ja vorher mir noch keine Konsole gekauft, und jetzt überlege ich, ob ich mir das hole, zusammen mit einer neuen Konsole, und dann für die Xbox One oder die PlayStation 4. Und wenn es dann noch heißen würde, auf der PlayStation 4 höhere Auflösung, ist die Entscheidung noch ziemlich schnell gefallen. Also ich glaube, dass das immer noch ein Thema ist. Redet
doch kein Mensch da draußen mehr.
Ich habe das Gefühl, die Leute denken so. Nein. Das ist doch genauso wie mit den Grafikunterschieden bei Drive Club und Forza. Irgendwie scheinbar. Aber gut, das sind wahrscheinlich auch die Leute, die wirklich schon eine Konsole haben. Aber irgendwie, manchmal denke ich so, das basiert tatsächlich auf so komischen, billigen, armseligen Geschichten. So.
Weißt du, ich bin ja mit meiner Lebenserfahrung immer noch trotzdem sehr naiv, deswegen unterstelle ich bei solchen Sachen eigentlich immer als erstes Blödheit vor Bosheit. Also ich glaube noch nicht mal, dass Ubisoft da irgendwie so einen Deal hat mit Microsoft, wo es dafür Geld gibt, dass die sozusagen die PS4-Version runterdrehen, sondern einfach, dass sie wieder in der Kommunikation einfach zu bescheuert waren, das irgendwie halbwegs klar darzustellen. Ja.
Kann sein,
jetzt haben sie natürlich den Salat.
Es liegt wahrscheinlich daran, dass die Franzosen alle so schlecht Englisch können.
Ja. Das führt vermutlich dazu, dass bei Ubisoft vermutlich bald überhaupt niemand mehr mit in der Presse reden darf. Ja. Ich meine, das ist...
So, am Ende so, und jetzt beim nächsten Assassin's Creed Teil eine Stunde extra Gameplay-Material für niemanden.
Ja, ich bin ja sowieso erstaunt, dass ich stelle mir das immer super schwierig vor, wenn man sich überlegt, da an Ubisoft, wie viele Studios da an so einem Assassin's Creed arbeiten. Ne? Zu Höchstzeiten arbeiten da, glaube ich, 1000 Leute an dem Spiel.
Ist das so?
Da ist Ubisoft Montreal, Ubisoft Quebec, Ubisoft Shanghai, dann werden alle Studios, sind dann irgendwo mitbeteiligt an diesem Spiel.
Ja, stimmt, die schicken das ja auch immer alles so hin und her, ne? Und
ja, also
das sind doch die Motion Capture Studios und sowas alles und sowas.
Ist ein Wunder, dass da überhaupt ein Spiel mal rauskommt am Ende und das dann auch so fristgemäß. Aber wie gesagt, ja, das ist, weil die Woche natürlich wieder ein heißes Eisen. Und da, wo jetzt im Drive Club so gut gezeigt hat, dass im Zweifel der Spielspaß entscheidet, hat dann wieder Ubisoft ganz gut gezeigt, dass man wieder sich wieder auf die ewig langsam auch ermüdende Diskussion um die ein paar Pixel da wieder breit macht.
Ja, aber es ist schon eigentlich so, dass, wie das ja auch der eine Leser da in der Edge geschrieben hat, dieses Ding, dass es überhaupt Diskussionen darum gibt, welche Auflösung, welche Framerate das hat, also obwohl mir 30 mitunter eigentlich ausreichend sind, zeigt halt auch ein bisschen, dass die Konsolen eigentlich auch mehr Leistung haben können. Oder sie lassen bei der Grafik halt einfach mal so ein paar Details weg und sagen dann, okay, weil ich finde so diese 1080, das muss irgendwie Standard sein. Inzwischen, so, weil das ja, ist, so, nein. Weißt du, da lachen sich die PC-Spieler tot drüber. Das so, es ist eine Sache so, aber andererseits finde ich auch, das gehört jetzt zu der neuen Generation dazu. In der letzten hatten wir, okay, hier HD und so, und der grafische Sprung war halt nochmal ziemlich krass. Irgendwie, aber jetzt darf es ruhig alles so richtig knackig aussehen, ja? Die TV-Industrie kommt da ja auch mit ihren 4K-Fernsehern, so, ob die nur Sinn machen oder nicht, eine Sache, Aber irgendwie müssen die Spiele auch so ein bisschen nachziehen, ja. Und weiß ich jetzt nicht, mit so einer 720p Auflösung braucht nur keiner mehr kommen. Irgendwie, und das, weiß ich, das gehört dazu. So, irgendwie, das müsste als Standard irgendwie so festgemeißelt sein und daran kannst du dann die Grafik orientieren.
Ja, wobei ich schon sagen muss, dass was mich halt immer so ein bisschen verblüfft, ist halt, dass diese Diskussionen sich halt immer an so ein, zwei Zahlen aufgehalten, heißt hier bei dem einen 900p, bei dem anderen 1080p oder so, weil das so schön griffig ist, weil man in der Argumentation immer sagen kann, wie beim Auto.
Die Zahl ist größer.
Ja? Ich habe genau, also x ist größer als y. Das kann so jeder mitfolgen und so. Aber was dabei mal so vergessen wird, ist, also zumindest immer, ich bin ja selber nur ein blindes Huhn und bin irgendwie mit 9 Dioptrien extrem kurzsichtig, aber auch mit Brille und allen Sehhilfen, ich kann dabei beim besten Willen auch bei meiner Kinodiagonale keinen Unterschied erkennen. So in den Auflösungen, wenn ich jetzt die Spiele in zwei verschiedenen Auflösungen sehe. Ich erkenne die Unterschiede halt eher in der Framerate, wenn es da Unterschiede gibt oder so. Aber ob man mir jetzt so, weißt du, ob man jetzt diesen Coca-Cola-Pepsi-Test macht und mir ein Spiel mit 900p zeigt und eins mit 1080p, ich glaube nicht, dass ich den Unterschied erkennen könnte.
Ich glaube schon.
Und das Witzige ist doch, in der letzten vergangenen Konsolengeneration, da waren bei einigen Spielen, ich nenne mal sowas wie Fallout oder Red Dead Redemption, Da waren die für einen Blinden erkennbar, die Unterschiede zwischen der PS3 und der Xbox.
Also, ne, das brauchen wir ja gar nicht zu diskutieren. Das war ja teilweise und furchtbar jetzt, einfach jetzt, auf der
genau, PS3. Genau, das war furchtbar. Und jetzt gibt's halt diese Unterschiede nur noch in dieser Zahl. Denn also rein optisch im direkten Vergleich sind sie fast nicht mehr existent.
Sind wir auch ganz ehrlich, also das ist so ein marginaler Unterschied, über den man lange nicht so streiten sollte, wie es jetzt gerade gepflegt wird.
Ja? Genau,
das war nur mein Punkt. Genau. So, ja. Mir geht's aber einfach nur darum, dass das irgendwie einfach so sein sollte. So, ich finde, dass so zur neuen Generation das dazugehört. Damit will ich jetzt auch gar nicht so die PS4 in den Himmel loben oder so, weil die das gerade mal so hinkriegt, ja, irgendwie. Bei den meisten Spielen, die halt auch noch für die Last Gen erscheinen, ja. Ich sehe da nämlich noch ein bisschen schwarz für die Zukunft, so, dass das da alles so klappt. Bin mir nicht ganz sicher, ob das nächste Batman Arkham Knight so gut, wie es bislang aussieht, dann auch irgendwie wirklich in 1080 läuft. Und schon gar nicht bei 60 Frames. Aber diese Framerate-Geschichte, ja, muss ich nicht immer 60 haben, bin ich einfach ganz ehrlich.
Die Halos in der Vergangenheit liefen auch immer in völlig bizarren Auflösungen, ja. Das liefen nicht in 720p oder so. Manchmal auch bei Project Gotham Racing und so, was da intern dann wieder hochskaliert worden ist und so. Aber das war doch alles im Grunde immer scheißegal. So Hauptsache das Spiel sah gut aus und lief flüssig. Ich meine, du hast ja auch.
Ja, es war zu PAL-Zeiten ja auch so.
Ja.
Ne, aber trotzdem.
Wo wir alle schon mit 720p auf den Konsolen gespielt haben, hatte halt die Wii nur ihre 480p. So, ja. Maximal. Und wir haben trotzdem da geile, gut aussehende Spiele
gehabt. Ja, ja, aber du willst ja trotzdem auch eine Steigerung haben. Also und irgendwann willst du auch, dass der Standard irgendwie gesetzt ist. Also jetzt ja, mit der nächsten Konsole. Nächsten Konsole.
Aus Prinzip 1080p haben,
ja? Nee, einfach weil es edel aussieht. So, das hast du bei Tomb Raider ja auch gesagt. So, es sieht halt einfach echt knackscharf aus. Und ja, das finde ich sollte jetzt Standard sein. Ja, 900p kann sein, wenn man das so hochskaliert. Ich finde auch so, ich glaube bei Donkey Kong Country ist das ja auch so. Das ist ja irgendwie hochskalierte 900p. Ja. So, sieht auch schick aus, trotzdem finde ich, Mario 3D World sieht besser aus. Ja. So, also knackiger halt einfach, noch schärfer. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen an Design, dass es weniger Details hat und so. Oder auch Mario Kart. Ja. Irgendwie, obwohl da fehlt so ein bisschen die Kantenglättung, deswegen fällt es da vielleicht wieder ein bisschen mehr ins Gewicht. Ich finde, das kann man schon noch sehen. Also ich sitze auch immer relativ nah vor meinem Fernseher, muss ich zugeben.
Ja,
Hier brauchst du auch noch so. Aber mir geht es, wie gesagt, nur darum, so dass dieser technische Schritt halt einfach irgendwie da sein müsste, dass man einfach sagt, so das ist jetzt unser Standard, einfach nur für die Qualität, damit es nicht mehr so veraltet aussieht. Das ist natürlich nicht ganz so wichtig, ich habe ja auch noch auf der Wii gespielt, das ist ja schon richtig. Deswegen würde ich da jetzt auch nie ein Fass aufmachen, ja, oder sagen so, ich kann mir auf keinen Fall irgendwann mal eine Xbox One kaufen, wenn da die Spiele nur in 900p laufen, ne? Das müsste ich ja bescheuert sein, so, weil wenn die Spiele geil sind, so, dann will ich sie auch haben. Ja. Irgendwie, und weiß ich nicht. Also da wird viel zu viel Gewese drum gemacht. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, so die Konsolen könnten irgendwie leistungsstärker sein, als sie vielleicht sind. Naja, whatever.
Aber wie gesagt, auch, also ich meine, auch auf dem PC oder so, ist nicht so, dass so irgendwie die Spiele, die du so bis jetzt in der Vergangenheit vielleicht so auf so Semi-Halbauflösung, wie damals auf der Xbox 360 oder PS3, halt in Bioshock 1 und 2, sah dann auf dem PC dann plötzlich nicht so, weißt du, so, oh, ist ein ganz anderes Spiel, nur weil ich es in einer höheren Auflösung spielen könnte.
Oder? Das ist richtig.
Das macht dann das Spiel auch nicht unbedingt so viel besser. Ja, ansonsten, genau, ich habe Drive Club ziemlich viel gespielt und
Unter Schmerzen.
Unter Schmerzen, dann habe ich eher Forza Horizon weitergespielt. und da auch festgestellt, dass unser Aerial Games Mega Driver Club ja, also mein lieber Scholli, wir haben ja schon über 200 Mitglieder in dem Club und sind echt? In der Weltrangliste auf irgendwie Platz 34. Also der größten Clubs auf Platz 1 ist halt immer Major Nelson mit 1000 Leuten und das ist das Maximum. Mehr als 1000 Leute können nicht in dem Club sein. Aber fand ich schon ganz ordentlich da. Also, es gibt wohl eine Menge Leute, die Forza Horizon 2 spielen und in unserem Club sind. Das ist gut so. Und falls der eine oder andere zuhört und Forza spielt und noch nicht in unserem Club ist, da gibt es keine Ausrede, nicht in unserem Club zu sein, ja. Wir können ruhig schon ein bisschen weiter noch nach oben. Da sind noch Leute vor uns wie Games Welt, Xbox Front, ja. Das muss nicht sein. Ja. Auch das an dieser Stelle mal klar zu sagen.
Ich muss übrigens sagen,
ich würde an der Stelle auch gerne sagen, dass man in unseren Area Games Drive Club kommt, aber das ist natürlich alles nur Quatsch, weil da passen nur 6 Leute rein in den Club und die müssen aus seiner Freundesliste sein. Also da habe ich wieder, auch in dieser Funktion wieder, wobei das so ein super Social Network, ein super Mediaspiel ist, wieder.
Ja, oder lass mal in den Mario Kart Club kommen, weil. Ach, das geht ja einfach nicht, weil Nintendo das noch nicht drauf hat. Na egal.
Wir werden ja in der Mario Kart Lobby treffen.
Aber ich merke gerade, ich will ja jetzt dich nicht in Panik versetzen und auch nicht die User, die ja immer wollen, dass wir möglichst langen Podcast aufnehmen, aber wir können echt nur noch 500 Stunden und 31 Minuten aufnehmen. Also fast dich kurz.
Ich kann nur noch
steht da unten, das ist mir ist zum ersten Mal aufgefallen.
Naja, der Johannes Krohn entdeckt Ada City.
Ja.
Oder Audacity heißt es. Audacity, Audacity, Trinity, Serenity.
Toxicity.
Stupidity.
Stupidity, ja. Nee, noch was gespielt?
Ja, Fantasy Life auf dem 3DS.
Ja. Besser als Real Life Real Life.
In gewisser, ja, du kommst auf alle Fälle, lernst die Berufe schneller als im realen Leben.
Ja, das ist nett.
Ja. Aber es ist halt das perfekte Spiel für unterwegs, so, weil du hast halt immer was zu tun. Und das ist ja, ist quasi auch wie so ein Singleplayer-MMO, ja. Du hast halt so in der Mitte so eine große Stadt, wo du halt so deine ganzen Handwerker und Gilden und sowas hast, wo du dann immer hin musst, wenn du dann eben deine verschiedenen Berufe hast. Und dann hast du so Außengebiete. Und in den Außengebieten ist das Tolle halt, dass es da mal eine Menge zu entdecken gibt. Und zwar so für jeden einzelnen Beruf eigentlich. Dann findest du geile Bäume, die du als Holzfäller fällen kannst. Und wenn du den Beruf einmal gelernt hast, dann steht er dir ja auch immer zur Verfügung. Er musst also nicht irgendwie zwischendurch zwischen den Berufen wechseln, sondern wenn du meinetwegen jetzt schon deine Lehrlingsstufe hast bei Holzfäller, bei Schmied, bei Steinmetz und sowas und du läufst in der Welt an so einem Baum oder an so einem Steinvorkommen vorbei, dann kannst du das automatisch gleich abbauen.
Und dann wirst du irgendwann der Mega-Checker, der einfach alles kann und dann dadurch alle Frauen klar macht, so, weil die stehen ja auf sowas.
Naja.
Doch nicht so, ne? Dafür sagst du selbst in dem Spiel. Okay, verstehe. Ja.
Es ist irre motivierend, es ist ein perfektes Spiel für die Bahnfahrt, was mich immer wieder ablenkt davon, Picross 3D weiterzuspielen, wo ich langsam in Bereiche bin, in die mein lieber Johannes Krohn nie vorgedrungen ist. Aber das werde ich dir bald zeigen, als Beweis.
Dazu muss man einen gewissen Masochismus haben. Es ist einfach nachher nur noch so eine langwierige Sucherei in diesem Spiel. Wo ist denn jetzt der Block mit der 1? Ah! Nee, das ging mir dann irgendwann doch ein bisschen auf den Keks, muss ich zugeben.
Ja.
Trotzdem ein großartiges Spiel.
Allerdings. Also das ist schade, dass das keine Zeitanzeige hat, ja. Ich würde gerne wissen, wie viele Stunden ich da schon drin verbracht habe.
Aber eigentlich, das kannst du dir so ein bisschen halbwegs zusammenrechnen, so über den Daumen peilen, weil du brauchst ja, um die beste Zeit zu erreichen, musst du ja meistens unter 10 Minuten bleiben. Ja. Und das sind ja dann bei 300 noch was Rätseln oder so. Gut, rechnest du vielleicht für ein paar Versuche noch was drauf, irgendwie so ein paar Stunden. Oder, aber da kriegst du dann deine Zeit schon rum. Irgendwie. Weil man schafft es ja auch nicht so viel schneller als diese 10 Minuten. Also das ist ja in den seltensten Fällen so.
Also gerade später. Also, am Anfang schon, aber später nicht mehr.
Ja.
Das stimmt schon. Nee, aber trotzdem tolles Spiel. Aber wie gesagt, Fantasy Life macht mir halt eben auch super viel Spaß und ist halt eben auch super komfortabel alles, also was die Verwaltung von Quests angeht und also zum Beispiel so eine Sache wie, dass wir, egal wo du auf der Karte bist, du kannst immer eine Schnellreise nach Hause zu deiner Gilde oder zu deinem Meister machen. Das ist einfach super praktisch, weil du kannst dann einfach mal sagen, so, ich erforsche jetzt hier mal so ein bisschen das Grasland, ja, die Ebene, sammle hier ein bisschen Sachen, oh, ich bin fertig, ich bin gleich zu Hause, schnell nach Hause teleportieren, speichern, fertig, aus ist. Also es ist schon, es ist halt wirklich so eine so Rollenspiel-Light und aber trotzdem halt macht es halt eine Menge Spaß. Vor allem, weil sich die Berufe und so dann gegenseitig halt, also mein Hauptberuf ist natürlich Paladin, Krieger, aber die ganzen anderen Berufe...
Weil auch im echten Leben so ein richtiger Krieger ist. Man versucht ja auch Figuren zu machen, mit denen man sich identifizieren kann, ne? Genau. Die einem ähnlich sind und so, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, warum du dann nicht Bäckerin bist oder so. Ja.
Gibt nur Koch.
Aha. Dann hättest du ja Köchin werden können.
Genau, kannst du ja werden. Du spielst ja bestimmt auch wieder wie Saskia eine Frau mit Bart. Also wie bei Mass Effect oder so.
Es ist so krank, was Saskia sich Figuren zusammenstellt. Das geht gar nicht.
Schon fertig mit Mass Effect 1? Nein, natürlich nicht. Also was hast du sonst gespielt?
Ich habe gespielt, jetzt fühle ich mich nach unserem Gespräch vor Anfang natürlich wie so ein Interessenumfragen-Opfer irgendwie.
Ja, wieder Mordor. Denn
ich habe tatsächlich Mittelerde Mordors Schatten gespielt.
Ja, du Idiot.
Das war ja so in diesem Jahr eigentlich so mein Least Wanted Spiel, ja?
Ja.
Irgendwie, weil ich war schon richtig verärgert, dass es dieses Spiel überhaupt gibt, weil ich dachte hier so diese Assassin's Creed Kopie und jetzt so muss das natürlich nachher der Ringe sein und das ist für mich auch so ausgelutscht irgendwie, weil ich ja die Hobbit-Filme auch nicht so toll finde und die das für mich so ein bisschen kaputt gemacht haben irgendwie. Und jetzt habe ich das irgendwie schon so 15,5 Stunden gespielt.
Wow.
Und muss sagen, ich finde das leider ziemlich geil. Also das ist so mit eins der von den neuen Spielen, die dieses Jahr erschienen sind, es sind ja wirklich nicht so viele gute, ist es schon eins der, die mir am meisten gefallen. So jetzt natürlich nach Mario Kart 8 und weit abgeschlagen nach Donkey Kong. Ja. Was ich halt an diesem Spiel so geil finde, ist so diese Inglourious Basterds Prämisse. Einfach so, wir gehen nur nach Mordor, um Orks zu töten. So, und ich verlange von dem Spieler 100 Ork-Köpfe und ich will meine Köpfe. Ja, so in dem Sinne, weil es geht ja, das ganze Spiel dreht sich ja irgendwie nur darum, irgendwie...
Ich finde doch geil, wie du mit den ganzen Orks in dieser Kneipe sitzt und Karten spielst.
Ja, und genau. Und dann so in die Eier piekst.
Ja? Nicht zu vergessen natürlich der große Orkenjude.
Ne? Ja, genau. Nein, aber es war trotzdem ganz cool. Ich habe mich von einem Kumpel überreden lassen, irgendwie, der auch gesagt hat, so nachdem die Wertungen waren ja alle so ganz gut, aber er meinte auch so, er hat sich das jetzt geholt. Er ist halt, das passte ganz gut zu dem Gespräch von Anfang, wo du meintest, so, dass man halt auf eine bestimmte Meinung dann hört und dann genau weiß, was der so spielt. Und der ist halt auch eher so der Rollenspieler und mag halt so Fantasy-Zeugs. Und meinte, das wäre eigentlich echt ganz gut, so auch von dem Kampfsystem irgendwie. Und dann habe ich mir das direkt mal ausgeliehen. Und ich habe auch schon bei Arkham City gedacht, dass ich ja auch dieses Jahr gespielt habe. So, dieses Kampfsystem, das finde ich ja so super geil. Und das wäre richtig geil, wenn man das mal in so einem Schlachtenspiel hätte, wo man so mit Schwert und so gegen halt irgendwelche Monster zieht oder gegen halt andere so. Und das hat man jetzt bekommen. Und das Coole ist halt wirklich, dass das so sich wirklich sehr fokussiert einfach auf dieses ganze... das ganze Spiel über den Orks einfach nur auf den Sack zu gehen. So, das ist halt einfach nur so eine Spielversion, diese Mordor-Welt, die wirkt ja auch nicht sonderlich, die hat keine große Charakteristik oder so, ja, das wirkt halt alles
ein bisschen... Keine Zivilisten, nur so ein paar Sklaven, die da
rumgehen. Ja, das wirkt relativ willkürlich zusammengebaut, so, aber erfüllt schon seinen Zweck so als Spielwiese da, mit so ein bisschen Klettern vielleicht mal und hier und da so ein bisschen Schleichen und so. Aber es macht halt einfach so Laune, irgendwie dann mal so in so ein Orklager zu gehen, sich so von oben so ranzuschleichen und so verschiedene Sachen auszuprobieren. Dann sitzen die gerade am Lagerfeuer, dann sprengst du die Luft. Was ich richtig gerne mache, ist halt so diese Karagos, diese riesigen katzenartigen Monsterviecher, irgendwie aus ihren Käfigen zu lassen und erstmal von oben zu gucken, wie die sich dann da erstmal durch die Orks reißen.
Ja, wie Fuß, oder? Selbst das haben sie geklaut von Far Cry. Also.
Macht ja nichts, so, aber es macht... Ich glaube, Far Cry war in der Hinsicht auch nicht das erste Spiel.
Naja, also Far Cry 3, dass man die Käfige aufschießen konnte aus der Ferne und damit die Tiere erstmal ein bisschen
unten... Naja, kann vielleicht auch sein. Habe ich ja nicht gespielt. Macht mir in diesem Fall aber echt Spaß, so, weil ich... Das wirkt auch so fies, weil die auch wirklich wie Tiere sind, so an den Orks rumreißen. Und es ist auch mal so geil, wenn du dann so einen Karagor reitest und die Orks dann langsam fliehen und irgendwo hochklettern und dieses Vieh dann, du dann einfach hinterherkletterst und sobald du über diese Kante kommst, das hat sowas Schockierendes, wie in so einem Monster-Horrorfilm, wo die Leute so in Panik geraten, irgendwie, weil das Monster jetzt doch dahin kommt, wo sie es nicht erwartet hätten, ja? So, scheiße, wir sind hier ja gar nicht sicher, irgendwie, und das ist so mies, wenn du da auf dem Vieh sitzt, fühlt sich dann schon echt übel, oder diese Fliegen dann runterzulassen, dann fliehen die, und so, diese Verbindung aus all dem, zusammen mit den wirklich echt ultra brutalen Kill-Animationen, die ich für so eine Ab-16-Freigabe schon echt saftig finde, macht das halt immer wieder Bock. So, und man muss auch sagen, was halt so vielleicht so ein paar Sachen wie Assassin's Creed oder so nicht so hinkriegen, Bei dem Mord aus Schatten erstmal wirkt zumindest, das ist ja erstmal der erste Teil dieser Spielwelt. Ich glaube, da kommt ja nochmal so ein großes Gebiet. Aber die Sachen, die du da machen kannst, die da auf der Karte verzeichnet sind, sind alle irgendwie relativ sinnvoll. Also du hast ja diese Nebenmission mit dem, wo du deine Waffen so aufrüsten kannst. Das ist ja auch verhältnismäßig abwechslungsreich. Musst du dich ja mal so durchschleichen, mal musst du aus einer bestimmten Position dann halt so Orks erledigen. Hast ja immer so diese Nebenziele, das macht ganz gut Spaß. Diese Pflanzen, die du einsammeln kannst, ist einerseits ja irgendwie so eine Jagdquest oder so eine Sammelquest halt. Aber sie heilen dich eben auch. Ja, also dass das nicht so einfach nur so ist, ja, sammel mal das ein. So einfach nur so, damit du irgendwie diese 100% voll kriegst. Oder du machst halt diese Sklavenbefreiung, damit du dann irgendwie auch von denen Informationen kriegst über dieses Nemesis-System, also über die anderen Orks.
Und ist ja ein Wunder, dass er nicht Tiere häuten musste, um neue Waffen herzustellen.
Ja.
Wo sie alles klauen.
Alles geht irgendwie darauf hinaus, dass du dich immer irgendwie aufwertest, ja, um dann noch fieser diese ganzen Orks platt zu machen. Also es ist irgendwie auch so ein Selbstläufer und das finde ich eigentlich ganz cool, so, weil das Kampfsystem auch gut funktioniert. Du kriegst dann nachher auch coole Sachen, um das alles zu verbessern irgendwie, dass du mal so eine Betäubung hast, wenn du über die rüberspringst oder sonst irgendwas, oder dass du deine Combo-Kette irgendwie verkürzen kannst, damit du schneller irgendwie diese Finisher machen kannst. Und es macht dann einfach richtig Bock, wenn dann auch wirklich mal Alarm geschlagen wird und in so einem Lager dann irgendwie dann plötzlich so 40 Orks auf dich zukommen und du dich dann da erstmal durchmetzeln musst.
Wie läuft denn so dein Ork-Nemesis-Management-System? Sind da jetzt schon irgendwelche Orks nach oben gestiegen, weil sie dich dann dauernd getötet haben? Oder sind da noch Opfer drin, die...
Klappt schon hin und wieder. Und ich glaube, das ist auch verhältnismäßig sinnvoll, mal ein paar Orks so an der Spitze einfach so machen zu lassen. Weil letztendlich so diese roten Missionen, die du hast, Du tötest ja dann immer wieder irgendwie diese Ork-Häuptlinge und dann schwindet deren Macht so, aber erst wenn die so richtig mächtig werden und du die dann tötest, die kriegen ja dann auch immer mehr Stärken und immer weniger Schwächen. Und ich glaube, wenn du diese Schwächen ausnutzt, kriegst du ja halt bessere Runen von denen, so um sein Schwert irgendwie aufzuwerten. Diese Runen sind ja auch echt praktisch. So. Also deswegen macht es halt auch immer wieder Sinn, mal so einen Hauptmann irgendwie umzubringen. Und je mächtiger die sind, desto mehr Macht kriegst du ja und desto mächtiger, glaube ich, sind auch die Runen. Wo ich jetzt noch nicht so ganz rausgefunden habe, wann man mal so eine epische Rune kriegt. Davon habe ich irgendwie nur eine. Was ein bisschen doof ist, weil diese Missionen, wo du halt diese Hierarchie irgendwie beeinflusst, die tauchen ja immer wieder auf. So. Und auch die Orks kommen halt immer wieder zurück, irgendwie diese Hauptmänner. Und auch wenn das dann relativ lebendig wirkt und du wirklich mal das Gefühl hast, wenn du jetzt mal einen verscheucht hast und du hast ihn dann nicht mehr bekommen, so, ja, nachher erwische ich dich oder wenn er dich umgebracht hat, das ist schon ganz cool. Aber es wirkt halt auch so ein bisschen so, es hört halt niemals auf. Ne, du hast das Gefühl, das führt erstmal zu nichts. Also das Endziel sind ja halt einfach diese vier Häuptlinge dann zu erledigen. So, weil die bleiben ja dann auch tot.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Und
Ich wieder.
Genau, und das führt ja wahrscheinlich dann dazu, dass du dann nachher in das andere Gebiet kommst. So.
Aber bislang ist mal ganz schön vermöbelt. Übrigens natürlich dann in das letzte Gebiet kommst du vermutlich nur, wenn du den Season Pass für 20 Euro kaufst, damit du dann später noch den Sauron-Level und so miterlebst.
Kann sein. Aber was ich halt auch inzwischen mal festgestellt habe, jetzt auch wieder durch das Spiel, bei so Open-World-Spielen, ich glaube, ich bin einfach irgendwie so ein bisschen der falsche Spieler dafür. Also nicht, weil ich immer...
Grundsätzlich, glaube ich, bist du der falsche Spieler.
Ja, genau. Ich habe ganz wenig Ahnung von Spielen. Ich spiele auch ganz ungern Spiele und ich bin auch richtig scheiße in jedem Spiel.
Siehste.
So, deswegen machen wir auch den Podcast, damit du immer besonders gut dastehst.
Ja.
Du bist immer etwas weniger scheiße und etwas weniger hässlich und überhaupt. Und auch natürlich verdammt guter Spieler.
Ich sehe mich ja selber eher als E-Sportler.
Also, ja. Genau.
Für mich ist Spiel ja auch immer so ein...
Vielleicht eher so als Wii-Sportler. bei Open-World-Spielen ist das Problem, also nicht, dass ich immer irgendwie eine lineare Führung brauche oder so, weil ich selbst nicht klarkomme in so einer Welt, weil ich probiere immer so viele Sachen dann aus, wenn ich irgendwie diese freien Möglichkeiten habe in Spielen, dass, glaube ich, sich bestimmte Elemente einfach schon abnutzen, so vor der Zeit, ja, bevor das Spiel überhaupt will, dass ich irgendwie jetzt da übersättigt von bin. Ja, also wie zum Beispiel, wenn du halt zufällig mal in so ein Ork-Lager stolperst, dann habe ich auch wieder Bock, die zu stänkern und alle irgendwie fertig zu machen. Und meistens schaffen sie dann noch irgendwie Alarm zu schlagen und dann gibt's erstmal so eine Schlacht gegen irgendwie, was weiß ich, 100, die kommen ja immer mehr. So, du musst ja dann eigentlich weglaufen oder du hältst sie wirklich immer davon ab, irgendwie Alarm zu schlagen, bis du dann alle erledigt hast. Und das hört ja dann, glaube ich, verliert es ja dann auch irgendwann an Reiz. So, und das Spiel ist ja doch ganz gut umfangreich. So, dass ich da ein bisschen Angst habe, dass ich es vielleicht auch nicht durchspiele. Aber so vom reinen Gameplay macht es mir tatsächlich ein bisschen mehr Spaß auch als in Assassin's Creed. Es gibt halt nicht zu viel Klettern, was ja hier auch hin und wieder mal so ein bisschen unpräzise ist. Mhm. Aber so diese ganze Kampfmechanik und alles, was du finden kannst, läuft halt so immer auf einen Zweck hinaus.
Und so, du musst mit diesen Shanties hinterher rennen.
Das genau. Und das mit diesem Nemesis-System ist halt, ja, das, also ich finde es ein bisschen überkrass gefeiert. Aber es ist schon einfach eine ganz, ganz originelle Idee, wo das Spiel dann mal so ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil wie gesagt, so dieses Herr-der-Ringe-Universum, es kommt nicht ganz so rüber. Manchmal denke ich, okay, man merkt jetzt hier wieder, das ist so ein bisschen die Verbindung zu dem Film und ich merke dann auch wieder, wie geil eigentlich das Design auch von den ersten drei Filmen war. So mit den Rüstungen und so, dass da wirklich jemand eine Vision hatte und dass das wirklich echt, echt cool war. Weil wie gesagt, mir wird das durch den Hobbit alles ein bisschen kaputt gemacht.
Naja, aber Moment, aber ich finde, der Trailer für den dritten Hobbit-Film, hier mit den, hier kämpft die Schlacht der fünf Armeen, oder wie das Ding da heißt.
Schlacht der fünf Heere.
Ja, da siehst du ja auch so ein paar Ork-Anführer und so, und die sehen nur wiederum erstaunlich ähnlich aus, weil die halt auch so, weißt du, so eine Metallplatten übers halbe Auge haben und so.
Ja, ja, gar keine Frage. Es geht auch gar nicht darum, dass das Design nicht auch beim Hobbit noch geil wäre, sondern dass der Hobbit halt inhaltlich und inszenatorisch halt so viel schwächer ist als Herr der Ringe. Das einfach dieses Franchise so einen Dämpfer bekommen hat, ja, obwohl die ersten drei Filme der Hammer sind. Ja. Ja, und auch, wie gesagt, das Design halt echt cool ist. Aber die Story von Mordorschat macht jetzt nicht so viel her. Man verfolgt das alles nicht so unbedingt krass. Aber es macht halt einfach Laune, wirklich als Spielwiese halt so Orks platt zu machen. Und ich bin mal gespannt, wie das bei mir dann noch bleibt. Auf jeden Fall war das, was ich so die Woche tatsächlich ziemlich gesuchtet habe und auch in jeder freien Minute spiele. Und da muss man mal wieder sagen, Vorteil immer deutsche Synchronisation oder oft. Mhm. Wir haben halt die Originalstimme von Hobbit, von Gollum.
Ja.
So, und das ist natürlich schon ganz cool.
Ja, das stimmt.
Wollte ich dazu noch irgendwas sagen? Naja, ist auf jeden Fall echt ein feines Spiel. Also hätte ich einfach nicht gedacht. Und das ist halt auch immer das Geile an Videospielen, dass du halt doch noch überrascht werden kannst, ja? Dass du in diesem Jahr, so wird es 2015 auch laufen, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, so, boah, da kommt nur geiler Scheiß raus. Es wird wahrscheinlich haufenweise Enttäuschungen geben, so.
Ja, The
Witcher 3 wird vielleicht nicht so gut, wie alle erwarten. Batman vielleicht auch nicht, was ich nie hoffen will, aber
Halo 5.
So,
Uncharted 5. 4.
Und dann hast du wieder Sachen,
Flops im nächsten Jahr,
die du jetzt gar nicht auf dem Schirm hast. Vielleicht spielen wir auf einmal alle Evolve, weil das so super geil ist.
Ja, oder?
Rechnen wir nicht so mit, so. Aber genauso bin ich jetzt auch irgendwie, was ich gar nicht gedacht hätte, weil mich das eigentlich nie so wirklich interessiert hat. Ich bin super gehypt auf Bayonetta. Ich hab da gerade richtig Bock drauf. Ich weiß gar nicht warum, so. Das ist wie so ein völliger Schalter umgelegt, ja? Wie so eine 180-Grad-Wendung. Mhm. So, weil mich das auch vorher gar nicht so richtig interessiert hat. Aber jetzt, bin ich richtig heiß drauf. Und das muss man auch mal sagen, immer so bei den ganzen Hype-Geschichten oder sonst irgendwas, so ein The Witcher 3, das ist halt immer das Problem, auch bei jetzt so Spielen wie Drive Club oder so, ja. Drive Club ist ja wahrscheinlich kein beschissenes Spiel.
Nee.
So, es ist halt bloß einfach ein okayes halt Spiel, ein Spaß, gutes Spiel. Es macht keinen Spaß, ja, kann sein. Oder auch Alien, ja. Das ist immer so, der Hype verspricht halt, dass es eben so ein neues Inception wird. Mhm. Diese Einstellung haben wir bei Spielen komischerweise immer. Irgendwie, das muss das neue krasse, der neue krasse Meilenstein sein.
Nee, das ist nicht unsere Schuld. Das ist leider aber die Schuld der Industrie, die uns das mit der... Das ist genau wie bei Destiny. Du kannst nicht vorher so ein Fass aufmachen und so eine Trailer raushauen und sozusagen so ein großes Versprechen in den Raum stellen, dass das jetzt die große Mischung aus Shooter und MMO wird und dann am Ende so an so vielen Punkten dann so nur so Mittelmaß abliefern.
Also, das ist richtig. Also Destiny ist in der Hinsicht auch überraschend krass gescheitert, wo du sagst, ja. so wo steckt dieses ganze Geld, ja? Aber man muss sagen, wir sind ja nur auch meistens mit Leuten unterwegs, die sich wirklich mit diesem Spiel als Hobby beschäftigen, ja, und nicht so die Gruppe sind, die jetzt mal irgendwie so einfach so beiläufig Spiele kaufen, ja, irgendwie oder beiläufig ins Kino gehen. Und vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der Erfahrung oder dem Alter zu tun, aber man kann sich von so einem Hype auch mal ein bisschen zurückhalten. Ja, man muss sich ja nicht hypen lassen, ja. Du hast doch eine gewisse Erfahrung. Und wenn die dieses und jenes versprechen, aber du davon noch nichts siehst, ja, oder du irgendwie ein Spiel siehst, so mit Gameplay, bei The Witcher 3 zum Beispiel, was war denn groß zu sehen? So, du siehst halt so Kämpfe, okay, die gibt's auch in anderen Rollenspielen, es sieht halt hübsch aus, okay, soll ja so sein, ist ja fein. So, aber von den großen Mechanismen, die da vielleicht zusammenwirken, von dem ganzen Storytelling oder so, kriegst du doch noch gar nicht viel mit. Und ja, da muss man doch sagen, so...
Das sind ja die beiden Vorgänger, die dich da recht zuversichtlich stimmen lassen.
Kann sein, so, aber da musst du doch trotzdem sagen, kann scheitern. Ja, ich denke doch bei Batman Arkham Knight auch, okay, so, der erste Teil hat eine ziemlich coole Story, beim zweiten Teil, naja, da waren schon so einige Hicker drin, Und der dritte Teil hat keinen Joker mehr.
Der dritte ist aber nicht von Rocksteady, also das ist so.
Ich rede jetzt aber von Arkham Knight, meine ich. Ja. So, weil bei Arkham Origins gibt es übrigens den Joker. Und aber dass man da so ein bisschen aufpasst. Aber trotzdem erwarten wir halt einfach immer zu krassen Scheiß irgendwie. Und dann wenn kann man auch sagen, The Witcher 3 wird... Ja, aber du glaubst doch nicht alles, was dir versprochen wird oder so. Natürlich. Oder gehst du deswegen auch immer zur Wahl, so weil du denkst, ja, das setzen die garantiert um. Na, natürlich senken die Steuern, geben jedem einen Job und retten auch noch die Umwelt nebenbei. So, und das alles innerhalb von 4 Jahren. So, na klar funktioniert das. Vor allen Dingen, ohne dass du irgendwelche irgendwie Kompromisse eingehen musst. Worauf ich aber halt hinaus will, ist einfach der Punkt, dass die Spieler doch trotzdem gut werden. Ja? Mhm. Also so ein The Witcher 3 wird doch keineswegs scheiße werden, weil es jetzt halt auch schon wieder so Unkenrufe gibt, so von wegen, ja passt mal auf, The Witcher 3, das wird gar nicht so geil und so, und dann werdet ihr schön enttäuscht und gescheitert sein und was weiß ich und so. Und dann denkst du, aber nee, kannst auch sagen, oh, gutes Spiel. Ja, das ist halt auch immer gut, wenn so ein Spiel dann erstmal draußen ist und der Hype abgeflaut ist, so wie ich das jetzt bei Destiny sehe. Das spielen ja immer auch noch, zumindest in der Freundesliste, irgendwie genug von unseren Usern auch. Und ich glaube auch, dass sich das hält, weil man jetzt das ganz entspannt spielen kann, so wie man es, ja, okay, wir haben jetzt akzeptiert, was es ist, wir zocken das so und es macht Spaß.
Ja, man
so,
hat
es ja hat seine Fehler.
Viel anders zur Auswahl.
So, und naja, und wie gesagt, ich finde nach wie vor der Schmelztiegel-Multiplayer so, der kannst du ja mit anderen auch aufnehmen.
Ja, aber das ist übrigens eine perfekte Überleitung. Ich nehme mal an, da du ja nicht viel mehr weitergespielt hast.
Nö, eigentlich nicht.
Können wir nämlich jetzt zu den Leserbriefen kommen. Und wir haben ja damals, als wir gewechselt haben von der verrauschten Büroaufnahme auf Skype gesagt, das Tolle an Skype ist ja auch, dass man da einfach auch mal wieder andere Leute dazunehmen kann. Und genau das haben wir sozusagen mal gemacht, indem wir jetzt sozusagen das interaktive Leserbriefformat einführen und einen unserer User einfach mal zum Gespräch gebeten haben. Und zwar den Martin. Und was an dem Martin so interessant ist, und das unterscheidet ihn so ein bisschen von mir und von Johannes, ist, dass er
Jünger ist.
Auch mal seinen Senf zu Destiny abgeben wollte, aber halt einer von den Leuten ist, die auch schon tief im Endgame drinstecken. Ja, und mit dem Martin habe ich mich eine halbe Stunde nett angeregt über Destiny unterhalten und das werdet ihr jetzt gleich hören, denn mit Johannes und mir ist jetzt erstmal Schluss. Wir verabschieden uns schon mal jetzt in das Wochenende. Und was jetzt folgt, sind eben knapp eine halbe Stunde nette Unterhaltung über Destiny mit dem Martin. Und wenn euch das gefällt und ihr selber Bock habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an redaktion@areagames.de. Wenn ihr zu Hause über ein vernünftiges Headset verfügt und vielleicht auch schon wisst, wie man mit Audacity eure eigene Tonspur aufnimmt, dann seid ihr quasi schon perfekt vorbereitet und vielleicht laden wir euch da mal einfach dazu in den Podcast. Wenn es gut ankommt, wird's eine feine Sache. In diesem Sinne, Johannes und ich, wir verabschieden uns, wünschen euch jetzt schon mal alles Gute, aber einfach dranbleiben, denn es geht gleich noch weiter.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Hallo, da sind wir in dem sogenannten Bonusteil des 252. Area Gamescast, in dem wir uns gesagt haben, wir versuchen es mal mit einem Art interaktiven Leserbrief, wo uns jemand nicht nur schreibt, sondern wo auch jemand direkt mit uns redet. Schließlich war das ja auch der Grund, warum wir eigentlich vor ein paar Monaten überhaupt auf Skype umgeschaltet haben, um sowas möglich zu machen. Und ich begrüße damit am Mikrofon heute den Martin.
Hallo!
Hi, grüß dich Martin. Wir haben jetzt die perfekte Gelegenheit, einfach mal einen typischen Area Games Cast Zuhörer kennenzulernen. Man weiß ja immer gar nicht, an wen man überhaupt diesen ganzen Cast sendet. Deswegen stell dich doch vielleicht mal ganz kurz vor, wie alt bist du, was machst du und was zockst du?
Alles klar, also ich bin 24, studiere momentan noch Rechtswissenschaften und nebenbei daddel ich auf meiner Xbox One im Moment Destiny und ansonsten querbeet, also es deckt sich meistens eigentlich immer mit den Sachen, die ihr im Cast erzählt, bin ich immer gerade so immer mit dran.
Ah ja, als Student der Rechtswissenschaften scheint man ja über genug Kohle zu verfügen.
Nein, das ist der Job am Lehrstuhl, der das Geld für die Spiele einbringt, aber ansonsten...
Ah ja, als Student der Rechtswissenschaften ist jetzt nicht das klassische Jurastudium, oder?
Doch, das ist das Gleiche. Doch. Ich wollte jetzt noch nicht Jura sagen, damit du damit du drüber stolperst.
Wir haben funktioniert. Also Nachwuchskappi, ja.
Okay. Genau, richtig.
Aber du hast noch kein erstes Staatsexamen.
Nein, ich habe jetzt mein Examen schon geschrieben, aber die mündliche Prüfung steht noch aus.
Also.
Nach dem Area Games Motto, wenn es klappt, klappt es ja nächstes Jahr.
Ja, eben, was du heute kannst nicht besorgen, das schaffst du auch nicht morgen.
Also. Ich hoffe es doch.
Nee, aber das ist ja immer wieder schön zu sehen, was für intellektuelle Brillanten wir unter unseren Zuhörern haben. Leute, die uns immer wieder zeigen, wie man es im Leben richtig macht. Deswegen schön, wieder einen zukünftigen Juristen an Bord zu haben. Ich hoffe, zu deinen Lieblingsfernsehserien gehören auch so nur Boston Legal, Suits und The Good Wife?
Nein.
Was? Das sind alles Anwaltsserien. Also was ist los?
Ja? Ich habe keine davon geschaut.
Was soll das denn, ja?
House of Cards Kreuzberg
oder super. Was?
Nein. Ja? Also House of Cards oder Stromberg oder solche Sachen.
Ja, House of Cards, das sind keine Anwälte, das sind Politiker, die Leute umbringen. Kleiner Spoiler, Entschuldigung.
Darfst du jetzt bloß nicht sagen, wer es war, dann ist das in Ordnung. Nee. Naja, so viel Zeit bleibt da ja auch nicht, neben dem Spiel auch noch Serien zu gucken. Das musst du gleichzeitig machen.
Aber das Interessante war ja, und deswegen hattest du ja auch eine E-Mail geschrieben und deswegen bist du ja so ein sozusagen attraktiver Gesprächspartner, ist ja, dass du eben auch sehr viel Zeit in Destiny steckst. Und das ist ja etwas, wo ich sagen muss, womit wir nicht unbedingt dienen können. Ich habe ja recht früh das Handtuch geschmissen, also schon so mit Level 10, 11, 12. Also ich habe noch nicht mal den Mond so richtig verlassen, weil mir das dann irgendwie dann auch keinen Spaß machte. Und ich hatte das ja schon gesagt, aber mir fehlte eben auch so ein soziales Netz, mit dem ich das regelmäßig spielen konnte. Und so die ganzen normalen Story-Missionen immer so alleine zu spielen, da war mir das ein bisschen zu dröge, zu frustig und zu formelhaft. Der Johannes, der spielt es, glaube ich, noch ein bisschen, aber ist jetzt auch maximal 15, 16 und wird er vielleicht jetzt auch gerade erzählt haben, aber auch noch nicht so sehr viel weiter. Und ich denke mal, du bist jemand, der dann eben auch vielleicht schon mal ein bisschen Einblicke geben kann, so in das eigentliche Endgame, oder?
Ja, also mit Level 16 oder mit Level 10, das unterscheidet sich ja eigentlich gar nicht so stark vom Endgame, wenn man es jetzt mal so sieht. Also ich glaube, der Begriff Endgame ist bei Destiny nicht, also passt nicht so wirklich. Mhm. Allein dadurch, dass man eben, also mit dem Leveling-System. Ja. Mit 20 hört man ja auf. Also ich wundere mich auch, warum ihr da eigentlich noch nicht angekommen seid bei Level 20, weil es geht eigentlich relativ schnell.
Also, weil es mir einfach keinen Spaß macht.
Okay, gut. Also, wenn es da schon nicht weitergeht, das ist schlecht. Beziehungsweise nicht so praktisch, aber an und für sich ist es ja, also ab Level 20, wenn man es so bezeichnen will, geht dann eben das Endgame los und dann geht es eigentlich erstmal damit los, Rüstung zu sammeln. Also dann levelt man nur noch über sein Licht.
Genau.
Was auf der Rüstung drauf ist, genau. Und dann geht eigentlich eine komplette Kaskade los an Sachen, die man machen muss. Also man spielt dann die ganzen Missionen, also es ist, der Missionspool bleibt ja gleich. Man spielt die kompletten Missionen dann eben nochmal, eben dann mal auf Level 24 oder auf höheren Level und versucht dann eben seinen Lichtlevel hochzutreiben.
Ja. Nun ist es ja so, du spielst das Ganze ja anscheinend, dir macht's ja anscheinend Spaß.
Ja.
Also das ist schon mal als Unterscheidungsmerkmal. Jetzt möchte ich nicht irgendwie plump fragen, irgendwie so warum oder so, sondern erstmal die grundsätzliche Frage, hast du so eine feste Crew oder so ein paar Buddies, mit denen du das spielen kannst? Oder bist du da auch mehr der Einzelkämpfer oder wie sieht's bei dir aus?
Nee, also ich spiele das immer mit einem Kollegen zusammen, also wir spielen es meistens zu zweit.
Okay.
Und also ich spiele es ab und zu mal alleine, wenn er keine Zeit hat, aber da muss ich auch sagen, da macht es mir keinen Spaß. Also es ist wirklich ein Spiel. Ja, genau. Man muss es wirklich mit mindestens einer weiteren Person spielen und wenn es nur dann darum geht, irgendwelchen Trash-Talk zu machen in der Zeit, während man da spielt. Aber momentan haben wir uns mit vier anderen Leuten noch zusammengesetzt, die wir auch irgendwie über unsere Freundesliste gefunden haben, um jetzt den Raid zu machen. Aber so eine wirklich feste Gruppe, wir sind immer nur zu zweit unterwegs. Und das ist bei dir anscheinend nicht so, höre ich jetzt raus.
Nee, das ist bei mir ist einfach organisatorisch, das kriege ich das nicht hin. Also das in der Beta hat es seltsamerweise noch geklappt, weil das so komprimiert war. Das waren so irgendwie 3-4 Tage, wo so jeder irgendwie Destiny spielen wollte und da klappte das mit Johannes, aber da so mein größter PlayStation-Buddy, der Johannes, im Grunde gerade diametral entgegengesetzte Arbeitszeiten zu mir hat, weil er halt immer abends im Kino arbeitet, sehr oft, und abends keine Zeit hat und tagsüber irgendwie ist ein bisschen schwierig manchmal. Ja, aber hat sich das einfach so nicht ergeben. Und dann so die ein, zwei anderen Leute in der Freundesliste waren, der eine, der wohlbekannte Jack the Pro, ist viel zu weit davon geeilt in den Leveln. Und du brauchst ja auch irgendwelche Leute, mit denen du so regelmäßig so auf gleicher Ebene spielen kannst. Und das hat sich bei mir einfach nicht ergeben. Und ich muss auch sagen, das ist auch, das liegt jetzt nicht an Destiny. Das würde jetzt bei mir kein Spiel so, also ein Spiel, was davon lebt, dass ich es mit jemand anderem möglich viel zusammenspiele, hat bei mir eh schon verschissen. Weil das passt einfach in meine Alltagsplanung gar nicht mehr so richtig rein. Also deswegen mag ich gern so eine Sachen, die asynchron sind, wo man so wie bei Rennspielen sich so mit Zeiten und Geistern vergleichen kann, aber nicht gleichzeitig spielen muss.
Also.
Und ich fand das eben so das Problem von Destiny. Was mir auch noch, finde ich, stärker ins Auge gefallen ist als bei Borderlands, was du ja vielleicht auch gespielt hast. Also gerade Borderlands 2, fand ich, konnte man eigentlich lustiger auch alleine spielen und hatte dann auch ein bisschen mehr Story und
das Abwechslung. Ist richtig. Ja, das ist bei Borderlands hat es gar nicht so den Unterschied gemacht. Dann war es vielleicht in der Gruppe ein bisschen einfacher, weil die ganzen Fähigkeiten, die man hatte, die haben sich ja auch irgendwo irgendwo aufeinander aufgebaut. Das war ja nicht so wie bei Destiny, dass theoretisch jeder sein eigener Held ist in dem Fall und sich aus jeder Situation selber rauskämpfen kann. Man braucht ja faktisch nie einen Heiler, beziehungsweise sowas gibt's ja auch gar nicht.
Genau, ja. Aber das finde ich auch so ein bisschen schade, dass es im Gegensatz zu vielen MMOs oder so halt überhaupt in dem Sinne nicht klassenbasiert ist, sondern eigentlich immer nur so 4 Krieger sind oder 6 oder 2, je nach Level, die einfach fast alle dasselbe machen, so irgendwie.
Das ist also richtig. Ich habe so das Gefühl jetzt, nachdem ich jetzt schon eine ganze Weile gespielt habe, also ich glaube nach meinem Bungie.net registrierter über 2 Tage Spielzeit jetzt schon, das klingt irgendwie so, als ob ich überhaupt nicht studiere, merke ich gerade. Naja, okay.
Ja, 48 Stunden, 50 Stunden, finde ich, ist jetzt noch nicht so exzessiv.
Ist ja auch schon eine Weile draußen.
Ja.
Bungie wirkt wie ein Halo in ein anderes Universum verfrachtet mit einem Destiny etwas anderes. Das Destiny wirkt halt wie ein Halo, nur eben mehr auf Koop und eben in einem komplett anderen Universum, finde ich. Man merkt überall diese Halo-Essenz, allein schon, wenn man die auf höheren Schwierigkeitsgraden dann spielt, dann gibt es plötzlich wieder Schädel, die irgendwelche Modifikatoren drin haben, oder es gibt den Schwierigkeitsgrad heroisch oder episch.
Ja.
Also man merkt überall wirklich, dass Bungie da direkt Bungie von Halo kommt. Und diese Essenz, ich glaube, sie haben es einfach nicht so wirklich geschafft, also sie haben es nicht hinbekommen, diese MMO-Essenz, die man bei Borderlands eigentlich ganz gut hatte, beziehungsweise diese teilweise kooperative Essenz rauszunehmen und dann in ein Halo-artiges Spiel zu packen. Sie haben sich, glaube ich, zu sehr noch an Halo orientiert, also sie sind nicht so gut davon weggekommen.
Hast du denn selber auch die Halo-Teile gespielt?
Ja, habe auch jeden einzelnen gespielt und freue mich ja jetzt auch schon auf die Master Chief Collection.
Weil du sie dann nochmal spielen
darfst. Ja, richtig, genau. Das ist ja das große Problem der neuen Generation. Wir spielen eigentlich immer nur die alten Sachen, immer wieder neu, oder?
Ja, wenn wir keine neuen geilen Sachen bekommen, müssen wir halt alte geile Sachen nochmal spielen. Also,
und von den Sachen, wo man denkt, dass sie geil sind, wie Destiny, springen viele wieder ab, weil es eben nicht das ist, was sie erwartet haben.
Ja, also ich meine, wie würdest du das bei dir selber empfinden? Hast du das bekommen, was du gedacht hast? Oder?
Das bin ich mir nicht so sicher. Ich habe mir da vorher nicht so wirklich drüber Gedanken gemacht. Ich hatte mir gedacht, ja, wieder mal einen Shooter, der in die Richtung Borderlands geht. Also ich bin ja sowieso immer dabei, wenn es um kooperative Spiele geht, beziehungsweise im Koop zocken, das macht mir immer Spaß. Also da ist es mir eigentlich auch relativ egal, wenn das Spiel repetitiv ist. Wenn ich da mit meinen Kollegen in der Zeit reden kann und so, dann ist das in Ordnung. Aber ich hatte wirklich erwartet, nach den ganzen Trailer und das, was sie gezeigt haben, dass es einfach storylastiger wird, weil selbst in Halo hatte ja wesentlich mehr Story und war wesentlich narrativer. Also
Destiny war... Hattest du den Eindruck, die Halo-Story halbwegs begriffen zu haben?
Nein, das nicht. Aber ich hatte immer so punktuell das Gefühl, jetzt weiß ich, dass ich gerade an einem Höhepunkt in dem Spiel angekommen bin und dass jetzt was Wichtiges passiert, was dann vielleicht in dieser kompletten Welt wichtig wäre.
Ich habe ja das Gefühl, die Bungie sind eigentlich die schlechtesten Geschichtenerzähler der Welt, bis irgendwie scheint das keiner zu merken oder so keiner so richtig übel zu nehmen.
Na gut, fand ich die Geschichte von Halo jetzt nicht, aber sie hat mich, also die hat noch motiviert, finde ich, ein bisschen. Also man hatte ja, gut, Halo 4 ist jetzt ein schlechtes Beispiel, was nicht mehr von Bungie kommt, aber in Halo 3, also dieser Switch von Halo 2 auf Halo 3 mit Finish the Fight, das fand ich eigentlich, das hat motiviert, auch wenn man das Große und Ganze, weil ich habe auch nie die Bücher dazu gelesen oder so, das Große und Ganze hat man dann ja schon im Blick, dass man wenigstens die Covenant weghauen muss und die Flood, man hatte diese klaren Gegner, die man da besiegen muss. Und dann fand ich das eigentlich ganz praktisch, aber in Destiny haben wir, da hatten wir ja nicht so dieses klare Feindbild, so, also finde ich.
Naja, also du hast ja nur die Dunkelheit irgendwie.
Eben, und auch die, ich weiß ja nicht, inwieweit ich jetzt hier spoilern darf, das Ende, also.
Ja, wir können ja eine Destiny-Spoilerwarnung jetzt herausgeben.
Für den kompletten Rest?
Für zumindest die nächsten 5 Minuten sollten wir Sollten diejenigen, die das Destiny wegen der hervorragenden Geschichte spielen, die Fingernägel kauend sozusagen sich da von Peter Dinklage alles erklären lassen, sollten jetzt weghören. Ich bin ja schon froh, dass du sagst, dass du die Geschichte überhaupt erzählen kannst und dass man die nicht in irgendwelchen Grimoire-Datenbanken im Internet nachlesen muss.
Nein, damit habe ich mich auch gar nicht beschäftigt. Also am Ende ist es ja so, dass man diese Dunkelheit teilweise besiegt, indem man, die allerletzte Mission ist eben in dem schwarzen Garten, der frei von Raum und Zeit auf in der Welt rumschwebt, indem man dann eintritt und dort besiegt man dann das Herz der Dunkelheit, das ist wirklich einfach nur es sieht aus Herz. Wie ja nicht mal wie ein Herz, es sieht aus wie eine große Blase, die aus Mosaiksteinen besteht und gegen die kämpft man nicht mal direkt, sondern sie beschwört eben drei große Steintempler, die man besiegt und danach hat man es geschafft. Das war's.
Das klingt jetzt aber auch schon erstaunlich final, so nach dem Motto, als ob das jetzt, das wäre so, als ob man so bei Mass Effect irgendwie so die Reaper irgendwie komplett ausgelöscht hätte. Weil das Herz der Finsternis klingt ja so nach dem so zentralen Übel, kann es aber irgendwie nicht sein, oder?
Nee, das ist, also ich weiß nicht, ob du das Video jetzt gesehen hattest, was glaube ich auch auf eurer Seite mit verlinkt war. Tja. Ach, dann nicht. Am Ende ist dann noch diese Exo-Frau, die einen eben immer verfolgt hat, die man auch schon am Anfang sieht, die kommt am Ende eben noch, gibt einen seine Waffe, damit man auch mal schon eine bessere Waffe hat und sagt dann eben, es gibt noch sehr viel zu tun, wir haben noch nicht alles geschafft und dann verschwindet sie. Ja, und dann könnten sie eigentlich genau danach hinschreiben, es geht weiter im DLC, also es scheint nicht zu Ende zu sein. Aber man hat auch nicht das...
Wie gesagt, dass die da so einen 10-Jahres-Plan haben, das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen. Bis dann erstaunt mich, dass man halt schon zumindest am Ende von Destiny 1 anscheinend ja schon so einen doch schon recht großen Sieg davon trägt. So.
Aber es scheint halt in der Welt nichts zu verändern. Also man spielt dann ja eben weiter und also der Hüter ist ja immer noch da und die ganzen Gegner sind auch noch da. Also es ändert eben nichts. Also man hat nicht das Gefühl, man irgendwas geändert zu haben. Was ja aber natürlich auch an dem MMO-Charakter liegt, die können ja dann danach nicht die komplette Welt abschließen.
Ja.
Das wäre ja auch schlecht
könnten
für sie.
Könnten sie schon.
Das ist richtig.
Also das geht ja, bei WoW geht sowas ja mit diesem Phasing. Also, dass die Leute sich auf demselben Planeten aufhalten, das aber verschiedene Sachen sehen. So eine Art Vorher und Nachher. Also, man könnte das hinkriegen.
Ja. Deswegen meine ich auch, also, wahrscheinlich hat Bungie hat zu wenig MMO reingebracht dafür, dass es so vorher angekündigt haben, als das Größte, was sie bis jetzt gemacht haben. Mhm. Was vielleicht ja auch stimmt, aber wie man es auch immer sieht, mit diesen ganzen Videos auf YouTube, wo die Leute sich schon in Areale reinglitschen und reinkommen, die halt noch mit auf der Disk sind, die man auch betreten kann, die werden ja schon gerendert. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, also ich hätte mit dem 10-Jahres-Plan überhaupt kein Problem, wenn ich mit jedem Spiel einen abgeschlossenen Teil an Story schon mal hätte, der mir irgendwas bringt, wo ich am Ende sage, ja, ich habe da was geschafft. Ja, dann, und mit DLC habe ich auch überhaupt kein Problem, wenn er die Story weitererzählt oder andere Aspekte der Story erzählt, aber so habe ich das Gefühl, also muss ich auch ganz klar sagen, ich bin jetzt hier nicht derjenige, der pro Destiny die ganze Zeit ist und das verteidigen möchte, das mit den DLCs finde ich genauso nervig, insofern sie wahrscheinlich ja schon auf der Disc drauf sind.
Ja. Ich finde auch, wenn man die Grundidee, wenn man so ein längerfristiges Universum aufbauen will, dann ist es natürlich vielleicht auch so storytechnisch so ein bisschen ungeschickt, so halt so eine große Bedrohung aufzubauen und die dann aber so irgendwie so unklar in der Bekämpfung darzustellen. Also das muss man dann wirklich, also erstmal dieses, wir sind alle am Arsch, wir sind alle gefickt, weil diese Bedrohung kommt und dann kämpfst du mit denen und tötest von denen Tausende und hast also wieder schon A, überhaupt gar keinen Eindruck, dass da jetzt irgendwas bedrohlich ist. Und B halt, wie gesagt, wenn man dann schon das Herz der Finsternis kalt macht, dann stellt man sich schon die Frage, wie soll es denn dann so weitergehen? Da, ich verstehe halt nicht, warum nicht viel mehr Leute diesen so einen ähnlichen, meinetwegen halt Mass Effect oder Star Trek Ansatz gewählt haben und bei so einem MMO halt dich auch meinetwegen als Guardian of the Galaxy oder als ähnliches sagen, wir haben hier so einen großen Krieg oder so und du wirst halt du hast halt immer Einsätze auf verschiedenen Planeten
und, ja.
Wir können dir da immer neue Stories machen. Und jetzt kommst du auf den Planet der Wasserwesen und die haben das Problem, dass bei denen die Fischflossen durchdrehen oder irgendwie sowas. Aber
das ist halt richtig.
Dass du das, wenn du sagst, du willst von vornherein so ein langes Konzept haben, dass du dann so eine Struktur schaffst, wo man so eine Kapseln abbilden kann. So,
ja.
Hier, heute ist mal hier der Schwarz-Weiß-Planet dran oder so.
Das stimmt, sonst wirkt es eben wie so eine Story, die für ein Spiel gedacht war, auf drei Spiele gestreckt am Ende.
Ja, oder dass die zum Beispiel sagen, irgendwie hier das war hier gar nicht die Dunkelheit, das war nur so eine Vorhut, ja. Das waren hier die Dunkelheit Azubis. Die werden als erstes geschickt und wenn die das nicht packen, dann kommt jetzt wirklich die Arschficker-Dunkelheit. Und ja, das ist. Also das deswegen, also manchmal frage ich mich halt auch, ob Bungie nicht auch zu den so mit so ein bisschen überschätzten Firmen dieser Welt gehört. Denn sie leben ja auch heute noch, auch bei Destiny, also alle Leute, die Destiny gerne und lange spielen, hört man ja immer wieder, das Beste an dem Spiel ist auf höheren Schwierigkeitsgraden die KI. Das konnte man aber auch schon 2001 zu Halo sagen.
Das ist richtig.
Und in allen anderen Bereichen, Grafik und Story und all diesen Punkten scheinen sie da eine sehr langsame Entwicklung zu haben, im Vergleich meinetwegen, was zum Beispiel Naughty Dog in 10 Jahren gemacht hat oder irgendein anderes Studio, meinetwegen auch Remedy halt. Das ist auch ein Unterschied zwischen Max Payne und jetzt Quantum Break, ja, so in ganzen Umfang her.
Das ist richtig. Also Geschichten erzählen ist wirklich nicht die Stärke von Destiny, aber was Bungie drauf hat, ist das Shooter-Gameplay an sich, das Kernkonzept.
Genau, und ich meine, das sind die Jungs, die das Shooter-Konzept auf der Konsole quasi erfunden haben. Also
ja. Da
ernten sie halt immer noch ihre eigene Saat und ihre eigenen Früchte, die sie halt damals 2001 schon gelegt haben. Und das meine ich halt so ein bisschen, erinnert mich halt Bungie an so ein One-Hit-Wonder, wie so eine Band, die halt immer so diese ein, zwei geilen Lieder hatte und im Grunde immer darauf Variationen aufbaut.
Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Vergleich, das stimmt. Runtergebrochen ist es wirklich die Mechanik, die einen festhält an dem Spiel und nicht, also wie du das auch in deinem Test geschrieben hast.
In meinem Fazit.
Ja, das nenne ich jetzt, es ist halt dein Test jetzt einfach. Genau. Das ist...
Meiner.
Warte, du standest als letzter drunter, es muss deiner sein.
Ja, es ist meins. Alles meins.
Also ich persönlich werfe dem Spiel auch gar nicht vor, dass man die gleichen Sachen immer und immer wieder macht. Also ich habe auch mit ganz viel Freude Diablo gespielt.
Ja, genau.
Das hat wirklich auch, das hat Spaß gemacht. Mich stört das auch nicht, die gleichen Sachen weiterzumachen. Wenn ich neue Dinge, also wenn ich neues Loot dazu bekomme, wenn ich das Gefühl habe, jedenfalls meinen Charakter irgendwie weiterzuentwickeln. Und da ist es gerade, dass Destiny das System, das Grinden und mit dem Loot-System finde ich relativ, also fast schon in ad absurdum führt in dem Fall, dass man, um seine Rüstung noch aufzuleveln, muss man erstmal die Rüstung tragen, während man XP bekommt, um die Rüstung an sich zu leveln und danach muss man noch, um das Upgrade wirklich zu bekommen, muss man sie noch mit Materialien füllen. Und das sind eben Sachen, zum Beispiel Aszendentenenergie, die bekommt man eben, wenn man Glück hat, bei einem täglichen Event. Also man bekommt man könnte es bis zu ein, zwei Mal pro Tag bekommen. Und man braucht, um das einmal aufzuleveln, 6 Stück davon. Und dann pro Teil immer um die 18 bis 20 Aszendenten pro Stücke. Dann kann man sich schon mal ausrechnen, wie lange man da, wenn man nicht regelmäßig spielt, braucht, um da überhaupt was zu bringen am Ende oder überhaupt voranzukommen, den Fortschritt zu spüren. Und da finde ich, das ist ein leichtes Ungleichgewicht in dem Spiel dann. Also das Endgame ist wirklich, das ist das reinste Grindfest in dem Fall, weil auch... Ja. Nicht mehr komplett Endgame-Content dazukommt, weil Diablo 3 hat ja den Vorteil, also jedenfalls was mich gefreut hatte, man war da Level 70 irgendwann und dann hatte man diese Nephalem-Portale oder man hat diese Schlüsselwächter getötet, um in diese Hölle da nochmal reinzukommen. Das waren eben Sachen, da hatte man mit Level 70 noch ein Ziel, um an noch bessere Sachen zu kommen. Aber hier ist es eben so, dass es wirklich nur darum geht, an seinem Charakter weiter rumzuschrauben und mit etwas Glück die Sachen zu bekommen, in minimaler Kleinstarbeit Tag für Tag sich das zu holen. Und da kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel du dann das Interesse daran verlierst, wenn du dich da abends allein hinsetzt und in einer Stunde einfach oder in 2 Stunden einfach nichts zusammenbekommst, weil es zu lange dauert, das Sammeln.
Bei uns kommt ja auch noch hinzu, dass du halt andauernd immer irgendwie so, ach, dann gucke ich jetzt hier mal bei Herr der Ringe rein, ach, dann gucke ich mal jetzt hier rein. Und du hast ja immer das Gefühl, du musst dann in ganz viele andere Spiele auch nochmal reingucken und dann haben die Spiele es von sich aus immer schwer, so einen wirklich lange zu fesseln. Also wie gesagt, auf Diablo 3 habe ich ja gerne durchgespielt, aber danach war es dann auch für mich okay. Also dann ging es nicht mehr weiter mit Paragon-Leveln oder sowas. Das dann nicht mehr. Manchmal wünscht man sich das halt auch mal wieder, sich einfach mal wieder so in ein Spiel halt lange. Das ist ja für mich quasi World of Warcraft, aber halt immer nebenbei, weißt du, weil es halt auch so null Anspruch hat, weil man es halt auf allen Plattformen überall mal spielen kann. Vor allem vorzugsweise im Büros. Das ist natürlich ganz praktisch.
Das ist richtig.
Hast du denn das Gefühl, dass bei Destiny jetzt zumindest so ein paar Probleme schon langsam rausgepatcht worden sind? Also man hört ja so viel, dass sie mit den ganzen Unique und Legendary Items, dass die jetzt wenigstens auch die Farbe haben, die man da sammelt und ähnliches.
Ja, der Crypt Arc. Ja. Der Crypt Arc da am Anfang, das war ja wirklich furchtbar. Das hatten sie jetzt gepatcht, genau, der Patch ist rausgekommen, also sobald man jetzt ein blaues Engramm findet oder eben ein legendäres Engramm, dann ist wirklich was Blaues oder was Legendäres definitiv drin. Man hat nicht die Möglichkeit, sozusagen nochmal runtergestuft zu werden. Das beschleunigt ein wenig den Prozess, wenn man Sachen sammelt, aber ich habe das Gefühl persönlich, dass sie die Dropraten jetzt runtergesetzt haben dadurch. Also ich finde jetzt wieder weniger. Ja, also es gleicht die im Endeffekt wieder aus, aber man freut sich natürlich dann umso mehr, wenn man was gefunden hat, weil ein legendäres Engramm, das steht dann auch immer für alle sichtbar unten da, wenn man in einer Gruppe ist, dass jemand ein legendäres Engramm gefunden hat. Also es wird in dem Spiel schon zelebriert, dass man sowas findet. Es ist schon wirklich darauf ausgelegt zu sagen, ja, jetzt habe ich wieder was gefunden, was gut ist, jetzt habe ich wieder was Neues. Und da fühlen sich die Waffen und die Sachen fühlen sich auch alle anders an. Und da zum Beispiel, das finde ich im Gegensatz zu Borderlands eben das Schöne, man merkt, dass die Waffen wirklich alle, die haben sich was dabei gedacht, die haben zwar nicht alle spezifische Namen, aber die ganzen exotischen Waffen, also die beste Waffengattung, die es gibt, die haben eben alle einen besonderen Namen und ganz besondere Fähigkeiten. Das habe ich bei Borderlands immer so ein bisschen vermisst, das wirkte so willkürlich, man hat eine Waffe gefunden, die hatte so einen randomized Namen und irgendwelche Wert, es hätte alles sein können. Das fand ich, das hat so ein bisschen...
Die Raketen verschießen.
Ja, richtig, so genau. Also sie haben es ja dann im zweiten Teil auch wieder auf die Spitze getrieben, aber das hat mir so ein bisschen dieses Spaß am Looten genommen, wenn man nicht so das Gefühl hat, von wegen, dass man ja jetzt was gefunden hat, wo sich der Entwickler dabei gedacht hat, ja, das soll wirklich eine Waffe sein, die ist gut und die, wenn man die findet, dann soll man sich darüber freuen können. Aber ich glaube, das ist mein Motivator momentan jetzt bei dem Spiel, einfach diese noch mehr Sachen zu finden. Einfach immer diese Suchtspirale von wegen, wir müssen jetzt noch was finden. Und wenn man was gefunden hat, ach, es kommt bestimmt noch das nächste.
Hast du dich denn mit deinen Jungs da schon an dem Vault of Glass oder wie das Ding da
heißt? Ja, der Raid, genau, die gläserne Kammer. Das haben wir jetzt schon letzte Woche probiert, sind da furchtbar am Endgegner, also an den letzten Endgegner, an den N4ern gescheitert und haben jetzt diese Woche wieder angefangen, weil jede Woche Dienstag wird das ja zurückgesetzt. Mhm. Also ist ja wie bei WoW eigentlich mit den mit den Raids. Dort ist es ja genauso, oder? Die werden wöchentlich zurückgesetzt, ne?
Ja, da fragst du jemanden, der zwar Level 77 ist, aber noch nie eine Raid gemacht hat, ja.
Ihr könnt doch.
Guck mal, ich bin nur in normalen Instanzen und Dungeons drin und ich bin zwar auch in der Gilde, aber der Witz ist ja, bei WoW ist es ja auch wie bei allen anderen Sachen, du musst dann eben für diesen Raid-Content eigentlich Level 90 erstmal sein.
Ah, okay.
Und da sind es bis bei mir noch 13 Level. Also und das ist ja dann auch wieder so ein, weißt du, wieder so ein zeitliches Commitment, denke ich mal. Also, ey, lass mal um 21 Uhr treffen und dann 4 Stunden Raid machen, ja, mein Gott.
Genau.
Dann brauche ich einen Heiler, der mich wieder wach macht. Ja.
Das ist nämlich auch unser Problem, also allein schon, also bei WoW geht's ja bis zu 24 Leuten mit den Raids, allein schon die 6 Leute, die wir jetzt für den Raid brauchen, in Destiny zu koordinieren, dass wir am gleichen Tag mal Zeit haben, ist ein praktisches Ding der Unmöglichkeit. Die Leute gehen arbeiten, okay, als Student hat man abends meistens Zeit, aber die Leute, die arbeiten gehen, haben abends meistens keine Lust mehr oder wollen mal weggehen oder machen was mit ihren Kindern oder sonst wie. Ja. Das ist halt extrem schwierig und man müsste sich natürlich dann auch nicht das komplette Wochenende hinsetzen, da hat man auch noch andere Sachen zu tun.
Ja, und wie kacke ist das von Bungie dann zu sagen, ah, wir wissen, dass das ein Problem ist und wir denken da über eine Lösung nach und so. Ich meine, wo die Lösung ja auf der Hand liegt, ja, macht einfach ein Matchmaking da, ihr Penner. Also wie bei allen anderen Sachen auch. Also das finde ich ist so ein bisschen, Das ist so erstaunlich von einer Firma wie Bungie, dass sie da einfach anscheinend bei vielen Sachen nicht die userfreundlichste Version einfach so im Kopf haben.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich die userfreundlichste Variante, also freundlich an sich dafür schon, aber wenn ich jetzt überlege, wir haben mit unseren 6 Leuten, die den Raid schon zum zweiten Mal gemacht haben, um bis zu der Stelle zu kommen, bis zu den letzten Boss zu kommen, haben wir 2,5 Stunden gebraucht. Und das war eine Gruppe, die sich, wir haben uns abgesprochen, wir haben miteinander geredet, wir wussten, was wir tun. Und ich glaube, das fällt wirklich, wenn man gematchmaked wird mit anderen Leuten weg, weil dann hat jemand kein Headset dabei oder so.
Ja, ja.
Also dort muss man wirklich miteinander reden. Also das ist ja momentan die Diskussion. Bungie hat's ja nicht gemacht, gerade um das zu vermeiden, dass Leute dann quitten oder dass Leute sich nicht gegenseitig absprechen, weil der Raid im Gegensatz zum kompletten anderen Spiel braucht wirklich Absprache. Also es gibt auch immer einen, der trägt dann so ein Relikt und der macht komplett andere Sachen als alle anderen. Und da muss man sich wirklich absprechen und ordentlich aufteilen und mit Kommunikation arbeiten. Und das finde ich gerade, da muss ich sagen, das ist ein bisschen schade, dass das im Rest des Spiels nicht so ist. Mit so einer Dreiergruppe hätte man da auch in den Story-Missionen oder jedenfalls in den Strikes viel mehr darauf aufbauen können, dass es sind 3 Leute, dann sollen sie doch, 3 Leute sollen was Verschiedenes machen. Und wenn es an irgendwelchen Hebeln ziehen ist, an verschiedenen Stellen.
Ich gebe dir da vollkommen recht, aber ich halte das alles für technisch möglich. Also man hätte das ja alles auch so anbieten können wie jetzt. Zusätzlich halt vielleicht noch ein Matchmaking mit so Sachen wie Matchmaking nur für Leute mit Headset, nur für Leute aus Deutschland, nur für Leute, die bestimmten Level haben. Denn ich sag dir, das ist da ähnlich wie bei WoW. Du kannst bei WoW hast du es ja auch so, dass dann die größeren Instanzen oder so später die Leute alle auswendig kennen.
Ja.
Und in dem Moment, wo du dich mit einer fremden Gruppe zusammenwürfeln lässt, da brauchst du auch schon gar keine Absprache mehr. Jeder weiß da, was er zu tun hat, weil er das schon 100-mal gespielt hat.
Und das stimmt.
Bei so einem grindintensiven Spiel wie Destiny wirst du das irgendwann auch voraussetzen können, dass du da nicht mehr irgendwelche Super-Noobs dabei hast, die dann irgendwie, was soll ich machen? Ich schieße einfach auf die anderen oder guck mal, wie ich hüpfen kann.
Das ist richtig, ja. Da hast du auch einen Punkt bei der Sache. Aber es fehlt halt auch an sich, an dieser Interaktion. Also wenn man schon diese Hub-World hat mit diesem Turm, wo man sich treffen kann, warum habe ich da nicht die Möglichkeit, wenigstens vorgefertigte Textpassagen zu machen, wie zum Beispiel suche Leute für Raid oder für Strike?
Ja, genau.
Das ist ja über, das haben schon Spiele zu Xbox 360-Zeiten gehabt.
Oder warum gibst du was nicht zum Beispiel halt über das Clan-Management, ja, oder
genau.
die Gruppen? Warum kann man nicht bei Arial Games so eine auf der Pinnwand im Spiel zum Beispiel dann eben sagen, hier 20 Uhr so und so Raid-Event oder sonst was mit Teilnehmerliste, Uhrzeit, Erinnerung.
Richtig.
Es ist ja nicht so, dass wir so im luftleeren Raum sind und das noch nie irgendjemand probiert hat und dass es das unentdeckte Land ist, ja. Das gibt's ja alle schon in diese Systeme.
Eben.
Und
ist einfach zu wenig gedacht an der Stelle, beziehungsweise haben sie zu kurz gedacht. Sie haben sich halt drauf verlassen, auf die Shooter-Mechanik. Die funktioniert ja auch wunderbar. Da sage ich ja gar nichts dagegen. Aber das reicht halt für viele dann am Ende auch nicht aus. Klar, man hat immer die Hardcore-Spieler, die Hardcore grinden und dann immer spielen. Zu denen würde ich mich jetzt auch nicht zählen. Gibt ja schon Haufen Leute, die Level 30 sind und dann im PvP zum Beispiel noch spielen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Also ich finde, dieser PvP fällt komplett hinten über.
Mhm. Ja, das wollte ich eigentlich auch noch fragen, genau, wie du zum PvP stehst und ob du da aktiv drin unterwegs bist.
Also ich spiele das ab und zu mal, aber da muss man wirklich ganz klar sagen, es ist eine grauslige Verbindung. Also ich habe jetzt kein langsames Internet zu Hause, aber es funktioniert einfach nicht, dass das eine lagfreie Verbindung ist. Ab und zu schlägt man 2-3 Mal auf Leute zu, läuft ein paar Meter weiter und danach fallen sie dann um.
Okay.
Also das ist ganz schlecht gelöst. Ich hoffe, das patchen sie noch nach, aber es ist an sich trotzdem relativ gut besucht, muss ich sagen. Wobei das auch undurchsichtig ist. Ich weiß nicht, ob du dir den PvP-Modus mal angeguckt hast.
Kurz, ein bisschen Schmelztiegel da,
ja. Genau, es steht ja da, im normalen Schmelztiegel sind Levelvorteile deaktiviert.
Ja, genau.
Ich weiß bis heute nicht, was das heißt.
Ja, genau.
Welche Levelvorteile denn? Vor allen Dingen im Gegensatz dazu gibt es jetzt gerade das Iron Banner Event, also das, ich weiß gar nicht, wie es das auf Deutsch heißt. Eisenbanner doch. Genau, das gibt's jetzt und da sind die Levelvorteile aktiviert und da haben viele Leute auch gesagt, ich merke da keinen Unterschied. Das spielt sich gleich.
Also ich habe das immer so verstanden, eben Levelvorteile sind zum Beispiel deine Werte für Schaden und für die Rüstung. dass du zum Beispiel eben, wenn du da Level 20er bist, dann hast du Rüstung vielleicht 500, 600 Punkte und Level 10er hat eben vielleicht nur 100 oder 200 Punkte, kann also der Level 20er könnte also dreimal so viel Schaden einstecken und ja, seine Waffe macht halt vielleicht viermal so viel Schaden, weil sie halt viel mehr Schadenspunkte macht. Das wären jetzt so für mich die Level-Vorteile. Das hatte ich erst gedacht, dass das irgendwie eine Rolle spielen würde, weil ich halt immer auch sofort da irgendwie so mit One-Hit-Kills da niedergestreckt worden bin im Schmelztiegel. Die Ursache wird da wieder vermutlich der mangelnde Skill gewesen sein.
Aber man schiebt das natürlich muss nicht immer
sein. Schnell auf. Hey, das ist ja unfair, ja. Aber man kommt sich ja auch ein bisschen blöd vor, wenn man da so als Level 7 oder 8er oder 9er rumrennt und dann rennen da Level 20er Leute rum. Also da hast du ja immer den Verdacht im Hinterkopf. Hey, Moment, also wir haben jetzt hier wirklich dieselben Voraussetzungen, Kollege, ja. Also.
Die sind allein schon nicht gegeben, die gleichen Voraussetzungen durch die Waffen, die man hat. Ja. Also das Problem ist, wenn man, je nachdem, wie man seine Waffen aufwertet, es gibt zum Beispiel eine Schrotflinte, die kann man, wenn man sie aufgewertet hat, vollautomatisch abschießen. Und den Vorteil hast du im Multiplayer, also im PvP dann trotzdem. Okay, dann ist natürlich mit jemandem, der eine Repetier-Pumpgun hat, hast du natürlich einen Vorteil, den kriegst du schneller weg. Das finde ich, das ist ein bisschen merkwürdig, dass man immer gucken muss, dass man seine Waffen, die man im Singleplayer hat, dann auch im PvP nutzt und dann sozusagen immer die stärkste damit einpackt oder auch nicht. Weil es ist meistens so, Primärwaffe ist ein Automatikgewehr und als Sekundärwaffe laufen die Leute mit Pumpgun rum und dann geht das los. Ja. Also man wird relativ oft von der Pumpgun einfach weggeholt, aber so viel PvP spiele ich nicht. Ich finde auch, der Fokus liegt ja auch gar nicht
Tolle
so drauf.
Das Tolle bei Halo war ja irgendwie, alle hatten dieselben Waffen.
Ja,
und die Waffen gab's im Level und jeder hatte den Zugriff auf die Benji oder auf die Autos oder auf die Geschütze. So wie es halt klassische Spiele halt machen. Ja. Das hat ja, glaube ich, erst mit, so ich würde fast sagen, mit Call of Duty hat damit angefangen, halt diese Perks und diese
ewigen Loadouts,
in Loadouts und sowas einzubauen.
Würde ich auch sagen, Call of Duty 4 müsste das sein. Also Modern Warfare halt.
Ja genau, war ja Call of Duty 4.
Ja genau, richtig. Das war, glaube ich, das erste, wo der Multiplayer-Modus mit den selbstbaubaren Klassen. Ansonsten im Call of Duty 2 und 3 waren ja immer die vordefinierten Klassen. Da konnte man nicht umbauen, aber damit haben sie aber auch wirklich. Genau, also das finde ich auch, da sehne ich mich auch immer zurück, deswegen freue ich mich auch auf die Halo Collection so, weil das einfach ein Multiplayer-Modus ist, da hat jeder immer das Gleiche und man muss nicht gucken, was ist jetzt die beste Perk-Kombination und was ist jetzt die beste Waffe. Ich habe auch keine Lust, mich immer, bevor ich spiele, erstmal stundenlang im Internet darüber zu informieren, wie ich zu spielen habe, damit ich da überhaupt einen Stich sehe.
Ja, genau. Was ist das perfekte Loadout und
wie
geht's da hin und was muss man tun, um diesen komischen Killstreak sonst was zu bekommen? Und
eben.
Ja, das ist alles so eine Wissenschaft,
Das ist, auf der einen Seite machen sie es immer leichter, damit jeder spielen kann, und auf der anderen Seite verfrachten sie da so viel rein, dass es am Ende dann für Leute, vor allen Dingen wie bei dir, du spielst ja allein schon wegen deinem Beruf viele verschiedene Spiele, du kannst dich da ja gar nicht mehr reinfitzen.
Ja, schwer. Also dazu muss ein Spiel halt schon, also wie gesagt, ich will jetzt nicht angeben mit meinen Spielleistungen, aber ich meine, es gibt ja auch umfangreiche Spiele, die ich durchspiele, also wie
zum Beispiel
ein GTA 5 oder ein Assassin's Creed Black Flag oder so, die habe ich ja alle durchgespielt und das dauert auch so seine Zeit. Das sind natürlich Singleplayer-Spiele, klar.
Ja.
Ich habe jetzt GTA 5 auch nicht online gespielt, aber die Spiele, ein gutes Spiel schafft das schon, mich bei Laune zu halten. Also man muss sagen, eigentlich bis jetzt fast jedes Rockstar-Spiel. Und natürlich, guck mal, ich hatte auch genug Zeit, um Deus Ex Human Revolution 2- und 3-mal durchzuspielen, genauso wie Mass Effect. Also es sind halt schon Spiele, wenn, dann nimmt man sich halt auch die Zeit, dann macht es auch Spaß. Genauso wie in Diablo 3 oder so. Aber sozusagen dieser Longtail, dann irgendwie danach drin zu bleiben, um irgendwelche noch Levelaufstiege zu machen oder so. Bei mir ist halt meistens dann vorbei, wenn die Story vorbei ist oder wenn es da halt keine Progression mehr gibt, dann sehe ich auch immer noch wenig Lust, da noch drin zu bleiben. Was nicht heißen würde, dass wenn ich jünger wäre und mehr Zeit hätte, dass das eben genau mein Ding wäre, weißt du?
Das ist richtig. Cool.
Ja.
Also das ist auch, ich glaube, dadurch, dass es jetzt so immer so in die Richtung geht, wir müssen immer mit vielen Spielern zusammenspielen und wir haben jetzt die Möglichkeit mit der Cloud-Technik und mit den Servern, dass wir jetzt eben viel matchmaken können und viel eben im Multiplayer machen können, da geht auch das eigentlich komplett verloren, dieses Narrative, dieses wir möchten eine Geschichte erzählen, weil je mehr Leute natürlich dabei sind, desto schwieriger wird das ja, immer zu gucken, was machen wir, wenn er nur zu zweit spielt oder wenn nur einer da ist.
Das sehe ich meistens auch so düster, wobei natürlich, es gibt ja anscheinend immer noch Hoffnung für Spiele, die halt auch storytechnisch noch was bewegen wollen. Also die, das sind ja nicht nur die Telltales oder ähnliches.
Ja.
Es bleibt eine spannende Frage, wie halt das nächste Mass Effect aussieht, ob sich das auch zugunsten so von einer größeren Multiplayer- oder Erforschungskomponente loslöst von so einer klaren erzählerischen Struktur. Denn zumindest in Ansätzen sehe ich das, und das werden wir ja alle, glaube ich, in 6 Wochen sehen, so bei Dragon Age Inquisition auch schon, dass sie auch schon so den kleinen Fuß ins Wasser tunken und schon anfangen, da so ein bisschen so diese Diablo-Sachen einzubauen.
Ja.
Dass du also mit mehreren immer diese Dungeons da durchlooten kannst und sowas. Weil, abseits der Handlung, so als Bonus. Aber das, klar, also wenn in Dragon Age auch Origins oder sonst was, konntest du 50 bis 100 Stunden spielen intensiv, aber dann war es halt Nase. Und die Leute träumen immer noch davon, dass sie dir andauernd Spiele geben, die du dann eben 500 Stunden spielst.
Naja, das ist richtig, damit sie halt auch noch ihre DLC und ihren Content weiterverkaufen können. Das ja,
damit das Spiel auch nicht, nee, das, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du das Spiel nicht wieder verkaufst.
Ja, das ja, ist das ist richtig. Und ja, genau.
Die Rechnung ist bei GTA 5 zum Beispiel aufgegangen. Dadurch, dass wirklich viele Leute das online gespielt haben, hast du keinerlei Veranlassung, das gleich wieder zu verticken, nachdem du es durchgespielt hast. Und deswegen kommt Rockstar eben auch auf über 30 Millionen Verkäufe und
bald
nochmal bestimmt nochmal ein paar 5 Millionen dazu.
Ja, obwohl ich da sagen muss, also die Next-Gen-Variante, die werde ich mir dann klinken, weil fürs den Multiplayer, also den Singleplayer würde ich nicht immer durchspielen, insofern man sein Safe-Game mitnehmen kann. Und den Multiplayer-Modus habe ich mir angeschaut, habe es auch geschafft, mein Apartment zu kaufen, aber für mehr hat es da aber auch nicht gereicht bei mir.
Ich glaube, ich bin da normal dabei. Ich weiß nicht, irgendwie das. Ich fand es schon damals so optisch beeindruckend, dass ich
ja,
also jetzt, also ich glaube, dann bin ich auch bereit, nochmal den Mehrspieler durchzuspielen, wobei das Timing halt scheiße ist, weil in der Zeit spielt man, glaube ich, dann doch eher natürlich Dragon Age oder dann Assassin's Creed Unity, um mal was Neues zu spielen.
Also, ja, okay, ob es bei Assassin's Creed jetzt so neu wird.
Ja, genau.
Das ist ja. Ja.
Aber das ist mal schön. Ich bin ja mal gespannt, ob wir dann, also wie es bei dir weitergeht, Destiny-mäßig. ich weiß nicht, ob du schon den Fahrplan so vor Augen hast. Wann ist ja die nächste große Erweiterung? Die kommt im November, oder?
Ich dachte, im Dezember wäre das jetzt oder Dezember, angedacht. Ja, genau. Ja.
Da kommt hätte man nur irgendeinen Spieleredakteur zur Hand, der sich damit auskennt.
Ja, ich weiß, also. Ich kenne auch keinen.
Ja, dann im Dezember, okay.
Also da kannst du jetzt auch nicht viel trauen, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Also, werde dann mal schauen, aber das werde ich mir auf jeden Fall auch noch mit holen. Ich hoffe ja jetzt immer noch darauf, dass es jetzt den Season Pass irgendwie bei den Xbox Weihnachts-Sales dann mit dazu geht oder so.
Ja.
Das ist, manchmal hat man da Glück gehabt, also es gab schon öfters mal, dass es da einen mit drin war, aber ansonsten werde ich mir das mit besorgen. Man soll es ja eigentlich nicht unterstützen, aber mir macht das sehr viel Spaß, die ganze Sache, und da bin ich eigentlich.
Ja, scheiß drauf, also das ist
doch
die wichtigste Sache, weißt du?
Das ist doch die wichtigste Sache. Ja, eben, das finde ich auch. Also klar, man meckert auf der einen Seite über den DLC, aber mein Gott, wenn mir das Spiel Spaß macht, dann hole ich mir den DLC dazu. Was ich bloß nicht mache, ist, ich kaufe das Spiel und gleich dann den Season Pass, sondern ich warte dann erstmal ab, was da kommt.
Also wie ich zum Beispiel, ja. Der völlige Idiotismus, ja. Also sich da gleich die digitale Hüter-Edition, wenn man wenigstens sowas verkaufen könnte, ja.
Ja gut, du hast natürlich den Vorteil, du kannst einfach eine Disc ein anderes Spiel im Laufwerk haben und muss da nicht wechseln, ja, weil das Aufstehen kostet auch enorm. Zeit.
Ja, klar. Und Kalorien. Und dann müsste ich wieder aufstehen und wieder was essen und so. Sicherlich. Trotzdem, ich würde sagen, ich danke dir jetzt
erstmal,
Martin, für dieses Gespräch, was eben auch wirklich eine nette Demonstration ist für Leute, die vielleicht schreibfaul sind, aber dann trotzdem gerne mal partizipieren möchten oder die sagen, die Airway Games Leute, die liegen so ziemlich in allem falsch und ich würde da ganz gerne mal eine Gegendarstellung bringen, aber halt mündlich. Oder für Leute, die vielleicht einfach nur einsam sind und die jemand zum Reden braucht. Für all die könnte das sozusagen ein Anreiz sein, es auch mal zu probieren und dann einfach bei uns melden und dann leiten wir das in die Wege. Und ich denke mal, ich kann jetzt nur noch verbleiben und euch, mir und dem Martin jetzt schon mal ein schönes Wochenende wünschen. In diesem Sinne, tschüss!
Ciao!